Hallo und herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge von Filmtieftauchen, der Filmpodcast mit historischem Faktencheck. Ich bin Susi und seit dem Krampus-Film weiß ich, dass Weihnachtsdeko auch sehr, sehr falsch abbiegen kann.
Ich bin Asfa und ich hoffe, ihr wart dieses Jahr alle artig.
Okay, so kann man es auch machen.
Naughty and nice. Naughty and nice. Das wird heute sehr schwierig.
Naughty?
Das ist der Untertitel zu unserem Podcast.
Ich bin Sven und
Naughty and nice.
Das,
ja, ja, cool.
Dann bin ich aber end. Ich bleibe tiefer in der Mitte. Ja, wir beweisen heute einfach mal, dass die Monster nicht nur draußen rumlaufen, sondern auch einfach nur eine komplette Schmutzblutlinie sind. Muss ein bisschen drüber nachdenken.
Yeah. Okay.
Mit der Weihnachtsdeko, da meinte ich die lebendige Weihnachtsdeko in dem Film. Habt ihr das?
Nicht bei dir zu Hause? Ja. Nicht bei dir?
Nein, nicht bei mir zu Hause. Ich habe nicht so einen beschissenen Engel wie die. Okay, ja, also aufgrund unserer Opener könnt ihr euch das sicherlich denken. In dieser Folge wird es weihnachtlich, aber nicht so besinnlich. Denn da wir Horrorfilme lieben, sprechen wir heute über einen Film, der zeigt, dass Weihnachten auch ziemlich, ja, düster sein kann. Und zwar geht es um den Weihnachtshorrorfilm Krampus aus dem Jahr 2015. Ja, und das ist eine Art Horror, der schwarze Komödie und weihnachtliche Motive miteinander verbindet, was eine ganz nette Kombination ergibt. Und natürlich schauen wir uns das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln an. Und meine beiden Podcast-Kollegen, unsere Cineasten und Filmschaffenden, nehmen den Film natürlich wieder auseinander. Und ich bin sehr gespannt, was ihr heute untersuchen werdet. Dann legt mal los. Was werdet ihr untersuchen?
Naja, so ein bisschen Hintergründe, welche Referenzen es eben vielleicht auch zu anderen Horrorfilmen gibt, weil ja, es gibt so ein paar Sachen, die kennt man ja natürlich schon irgendwie, die man da gesehen hat.
Ja, das Gremlin.
Ja, genau.
Ja, können wir abkürzen. Ja, genau das. Genau das.
Okay.
Also allgemeine Sachen. Also ich habe diesmal ein bisschen kürzer gehalten alles. Ich habe auch wirklich eben nochmal alle 20 Punkte, die ich hatte, nochmal gekürzt. Jetzt kann ich es noch nicht mehr zählen, weil sie nummeriert war. Ich schätze, jetzt sind es 5. Der erste Fakt habe ich schon jetzt gedroppt. Ist eine komplette Hommage an Gremlins, die aber auch der Regisseur Dougherty auch genauso benannt hat. Das war der wichtigste Einfluss dafür. Und Asfa wird da ja bestimmt drauf eingehen, was davon mit drin ist. Dann kann ich nämlich den Part jetzt schnell weglassen, weil das ist sonst blöd.
Oh, das ist interessant.
Und ja, schon mal den ersten Funfact gedroppt hier und das schon vor der Einleitung.
Bam.
Tja. Tja, okay, sehr cool. Oh, ich bin schon gespannt. Also ich liebe Gremlins. Und heute wird's volkstümlich. Und zwar untersuche ich als Kunsthistorikerin heute den historischen und volkskundlichen Teil. Ich schaue mir an, wer oder was der Krampus im realen Brauchtum eigentlich ist, worin der zugrunde liegende Glaube besteht, woher diese Figur stammt und wie alt sie tatsächlich ist. Und zum Schluss ziehe ich dann natürlich einen direkten Vergleich zum Film und erkläre, welche Elemente tatsächlich zum Krampus-Brauchtum gehören und welche Dinge reine Erfindungen des Films sind. Also, heute wieder fettes Programm. Und bevor wir in unsere schöne Weihnachtsfolge einsteigen, haben wir aber noch ein paar wichtige Ankündigungen für euch. Und zwar als allererstes, unsere Homepage ist fertig und online, also ist sie jetzt schon länger, aber wir haben es noch in keiner Folge angekündigt. Unter filmtieftauchen.de findet ihr aktuelle News, ein paar persönliche Informationen über uns und natürlich könnt ihr da all unsere Podcast-Folgen hören und auch immer die aktuellste. Also die Folgen kommen immer frisch rein und es sind alle unsere alten Folgen dort hörbar. Und natürlich stellen wir euch auch unsere Kooperationspartner vor. Und in nächster Zeit wird auch noch ein bisschen was ergänzt. Also wahrscheinlich werden auch ein paar Videos noch mit hochgeladen. Also schaut dort unbedingt einmal vorbei. Ihr findet die Homepage auch in unserer Podcast-Beschreibung. Ja, und natürlich möchten wir diese Folge nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Denn 2025 war für uns ein wirklich, wirklich tolles Jahr. Und das haben wir natürlich euch zu verdanken. Also vielen lieben Dank an unsere Hörerschaft, an unsere Kooperationspartner, an befreundete Podcast-Kolleginnen und Kollegen und natürlich an viele weitere Content-Creator aus dem Filmbereich für die Unterstützung und den Austausch und auch die Zusammenarbeit. Ja, es war ein sehr schönes Jahr.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Vielen, vielen, vielen Dank.
Ich bleibe bei meiner Meinung. Ich finde euch alle kacke, aber schön, dass ihr da seid. Das ist...
das ist
Das beruht sich auf Gegenseitigkeit.
Darum, ja, genau. Darum nämlich.
Ich habe nichts anderes erwartet, Frau Sven. Ah, ja. Und wir möchten natürlich auch ankündigen, dass wir eine Weihnachtspause machen werden. Die erste neue Folge im kommenden Jahr wird voraussichtlich Mitte Januar erscheinen. Aber wir können jetzt schon verraten, im neuen Jahr stehen sehr viele spannende Kooperationen an. Und eine davon möchten wir euch heute schon ankündigen. Ja, und zwar Trommelwirbel. Zu Beginn des Jahres wird Jens Völl bei uns zu Gast sein. Er ist deutscher Neuropsychologe, Redakteur und Sachbuchautor. Und viele kennen ihn auch durch seinen Podcast Nerds at Work. Wir freuen uns schon sehr darauf, ihn bald bei uns begrüßen zu dürfen. Und wir werden als allererstes über Jurassic Park mit ihm sprechen, worauf wir schon sehr gespannt sind.
Oh yeah.
Yeah.
Ein bisschen eingeschüchtert.
Wie viele Sichtungen ist Jurassic Park ungefähr bei euch? Dann die 100.
Um Himmels Willen, ja, so ungefähr. Ich hab, als Kind habe ich den so oft gesehen. Oh Gott, das war der Film, den ich mit am meisten gesehen habe.
Die Zahl ist von epischem Ausmaß, also ich habe auch keine Ahnung.
Ja, ja. Ja.
Aber kennt ihr das nicht auch, wenn es so ein bisschen. Ich bin ein bisschen nervös, wenn so kluge Leute bei uns im Podcast sind.
Danke. Asfahar, danke.
Du nein. Nein, das meine ich ja gar nicht. Ich nehme uns hier alle zusammen so als Hive Mind des Podcasts und dann kommt er, ein Neuropsychologe ist schon doch mein Ding, oder?
Ich muss jetzt nicht lachen. Danke, Aspa. Auch Dankeschön an den kleinen Seitenhieb an mich.
Nein,
vielen Dank.
Wir sind schon sehr kluge Leute. Das will ich gar nicht damit sagen.
Natürlich kann man das noch toppen, aber wir sagen es mal so, wir werden unsere Klugheit vereinen und eine gigantische, unglaublich smarte Episode zu viert rausbringen. Oh, Baby. So.
Der Anfang klang ein bisschen sogar wie Society. Wir formen unsere Gehirne zusammen und gucken, was
da
rauskommt.
Ja, ja.
Nee, so also, ist das. Was ich jetzt nochmal sagen wollte, es ist jetzt nicht so, dass wir nicht klug sind.
Dumm seid.
Oh mein Gott, es wird nicht besser. Ich kann es nicht mehr retten.
Okay, gut.
Ich verstehe dich. Also jemanden, der studiert, smart ist.
Ne, wir haben ja auch studiert, aber ich meine, dieses Neurowissenschaftliche ist jetzt schon noch mal ein anderes Ding.
Das ist ein anderes Level, das sagen wir es mal so, genau.
Das meine ich, so in dieser
Naturwissenschaftlichen. Aber ich mochte deine Aussage.
Wir sind anders klug.
Street Humility. Bauernschleue.
Mama sagt nur, der Dumme ist, dumm ist nur der, der Dummes tut.
Ja, genau. Oh Gott. Oh. Mensch, okay, gut, hat Tränen gelacht. Ich würde sagen, wir tauchen jetzt gemeinsam ab in unseren tollen weihnachtlichen Horror, in alte Bräuche und Spoilerwarnung. Hui, Achtung, wir spoilern den gesamten Film und vielleicht auch Gremlins, wir werden sehen. Und ich würde sagen... Einstiegsfrage, mit der fangen wir an, so wie immer. Ich muss erst mal beruhigen, ich habe nur ganz feuchte Augen hier. So. Wie oft habt ihr Krampf? Was wolltest du sagen?
Es ist Weihnachten, das ist schon fast wie eine Weihnachtsfeier und wir haben noch nichts getrunken. Ja, wenn es nur sagen. Die Augen sind, ist das alles ganz okay.
Ja.
Alles
super.
Meinst du, der Film tört mich so an, dass am Ende mein Kissen ganz feucht ist oder was?
Hey.
Ich finde auch gut, wenn wir so eine Weihnachtsfolge machen.
Ja, genau. Wenn Nordi ist.
Wenn wir so eine Weihnachtsfolge machen, die wir so am nächsten Tag bereuen.
Ja, genau. Sind wir in der Weihnachtsfeier dann. Mhm. Oh Gott. So, also. Spoilerwarnung. Wie gesagt, wir spoilern einfach alles. Und Einstiegsfrage. Geht schon gut los. Einstiegsfrage. Wie oft habt ihr Krampus gesehen? Jetzt bin ich gespannt, wie wir anfangen.
Sven, du?
Ja, ich zähle gerade. 5-6 Mal bestimmt. Mhm. Mhm. Also, ja. Ich glaube, bei Letterboxd müsste der jetzt 2-mal gelockt sein, aber vorher hatte ich den ja auch schon gesehen. Mhm. Ja, so 5-6 Mal habe ich mir den Weihnachtsfilm angeguckt. Ich glaube, das erste Mal habe ich den sogar im Sommer gesehen. Richtig wohl. Da war, glaube ich, einfach dieser Hype mit Toni Collette. Und da habe ich dann in dem Zuge den Film entdeckt und dann habe ich mir den angeguckt. Ja, das ist, das bleibt meine Antwort. Die locke ich ein.
Okay.
Okay, gut. Ich bin ich würde sagen 4-mal. Aber zwischen dem letzten Mal schauen und jetzt lag so viel Zeit dazwischen, dass ich ziemlich viel vergessen habe. Ich habe in der Zwischenzeit so viele andere Filme geguckt, wo Krampus vorkam, sodass ich das mit diesem Film vermengt habe und irgendwie ein ganz anderes Ende im Kopf hatte. Aber schön, den nochmal geguckt zu haben. Ich würde sagen, so 4-mal bei mir so.
Okay. Ich wurde heute quasi krampustechnisch entjumpfert und habe ihn zum ersten Mal gesehen.
Ah, ich bin schon sehr gespannt auf dein Fazit. Ja, interessant.
Ich sehe gerade, man kann ja nachgucken bei Letterboxd, heute habe ich ihn ja geguckt. Ja, und am 6. November, haltet euch fest, leichten Trommelwirbel, 2019 das letzte Mal.
Oh.
Also 6 Jahre ist das dann auch schon wieder her.
Ja, bei mir ist es auch total lange her. Wie gesagt, ich habe das meiste schon vergessen gehabt. Und ich hatte, wie gesagt, ein ganz anderes Ende im Kopf, weil andere Horror-, Weihnachtshorrorfilme greifen Krampus ja auch sehr gerne auf. Ich hatte ein anderes Ende dadurch einfach im Kopf und ja. So, aber jetzt dürfen wir uns nicht verzetteln. Die Stimme ist schon gestorben. Ich würde sagen, wir legen mal los mit den Fakten. Sven, Asfaha, wer von euch hat denn ein paar Einstiegsfakten für den Film mitgebracht?
Sven hat Fakten, ich habe Hintergrundfakten.
Er hat es vorhin noch erwähnt, er hat die intelligenten Sachen mit dabei.
Nein, das sind einfach nur, das ist nur so Dinge, die man sich, keine Ahnung, bei einem Bierchen mal einem Pub erzählt. Und Sven hat wirklich die Fakten, die auf Zahlen basieren und statistisch relevant sind.
Das sagst Komm, hau du raus. Jetzt, habe ich extra so nicht aufgeschrieben. Aber egal, ich schiffe das. Susi hat das meiste ja schon erwähnt. Krampus 2015. Jetzt muss ich doch mal ein paar verhakte Fakten hier rausholen nochmal.
Ich habe nur die beiden Sachen gesagt, weil das schon das meiste ist. Wunderbar.
98 Minuten Laufzeit. Und ich habe jetzt doch mal nebenbei aufgemacht, weil ich das wollte ich eigentlich weglassen, aber die Ratings, ne? Der ist gar nicht so gut geratet überall. Bei Letterboxd eine 2,9. Und ich sag mal, in dieser Bubble, wo wir uns so mitbewegen mit den ganzen Leuten, ist da jetzt auch keiner so himmelhoch jauchzend. Ich sag mal, das Höchste, was ich jetzt hier sehe von den Leuten, die wir alle drei kennen, sind 3.
Okay.
Ne? Also der geht nicht so über die Decke. Also da ist auch nur einer mit 4 dabei. Und auch bei Letterboxd 6,2. Und Metascore hat er einen ganz schlechten. Das habe ich vorhin nämlich nur aus Versehen gesehen, weil den gebe ich ja sonst auch nicht an. Das war irgendwas mit 48, 49. Ist mal gar nicht so gut. Und alle Zeitungen aus New York haben den richtig schlecht geschrieben. Die fanden vielleicht die Vorstellung New York nicht so gut. Weil das ist auch noch ein Funfact nebenbei. Der Film wurde auch der Presse vorher einfach nicht gezeigt. Also zumindest in den USA. Ob das in Deutschland auch so war, weiß ich nicht. Aber ich gehe davon dann auch mal aus. In den USA haben sie einfach der Presse das Ding nicht gezeigt. Weil die auch wohl Angst hatten, dass der nicht so gut ankommt. Nämlich das nicht gut ankommen, fing schon bei den ersten Testvorführungen an. Ja, die kamen nicht so geil an. Der Film wurde für zu nihilistisch gehalten, ein bisschen zu düster am Ende, ne? Weil die Leute dann dachten, oh, da geht man gar nicht mit so einem guten Gefühl raus. Aber da hat sich der Dorothy gedacht, das ist mir doch so von scheißegal. Er wollte das Ende halt unbedingt haben. Er hat sich da so drauf bestanden. Und dann haben sie es halt auch so gelassen, wie wir es nachher auch besprechen, was das Ende ist. Michael Dougherty übrigens, der Regisseur, den kennt man auf jeden Fall über Trick and Treat. Das ist der Halloween-Film. Ihr könnt auf Halloween scheißen, weil das ist der Halloween-Film. Und im Film hier kommt auch noch eine kleine Anmerkung, denn beim Anfang gleich, wenn die andere Familie kommt, gibt der Junge von seinen Halloween-Süßigkeiten dem anderen so einen Lutscher. Und das ist so ein Todesding aus dem Trick-and-Treat-Film, wo Sam diese kleine Mörderpuppe auch da Leute ein bisschen mit massakriert. Und ja, ey, der Mann ist halt, der steht dafür für Blut, Mythologie und schwarzen Humor. Und das kann er halt richtig gut. Und das macht er hier auch wieder. Und jetzt haben wir halt noch einen heidnischen Rachegott mit Krampus. Und das würde ich auch schon abschließen mit den Randfakten. Und wir können dann weiter durch die Alpen rutschen und schauen, was jetzt noch kommt.
Weiter durch die Alpen rutschen. Hui!
Ihr sollt ja mal beginnen.
Dann würde ich sagen, wir beginnen mal mit der Handlung. Meinen Faktencheck flechte ich so wie immer mit ein. Und diesmal habe ich eine schöne, kompakte Version. Das Wichtigste reingenommen, so wie immer. Ich bin schon sehr gespannt. Also dann diesmal passt es, schlittern wir mal rein in die Handlung.
Also zuerst beginnen wir mit einer, wie ich finde, ziemlich, ziemlich coolen Slow-Mo-Szene beim Black Friday.
Ja, die, war das so witzig.
Hat euch das nicht auch? Habt ihr den gesehen? Thanksgiving? Habt ihr den schon gesehen, den Film?
Ja, den habe ich schon gesehen. Das hat mich auch super an Thanksgiving erinnert, ja.
Ja, wusstet ihr, dass die Szene
hat mir auch großen Spaß gemacht.
An einem Tag in Neuseeland gedreht wurde?
Ja, das ist auch die einzige, ne? Diese im realen Sets gemacht haben.
Exakt, weil quasi alles andere, kann man jetzt schon mal so sagen, ist auf so einer Soundstage gemacht worden. Also der ganze Film ist nie vor Ort gedreht worden, sondern alles war nur im Studio. Genau, in der nächsten Szene sehen wir danach, wie sich ein kleines Kind irgendwann mal mit jemand anderem prügelt. Und wir kriegen
also
raus.
Ein Junge, so klein ist der Junge. Ja nicht mehr. Ne?
Also, der ist so 9, 10 oder sowas, ne? Oder 11?
Ja, so die Ecke. Ich würde so 10 bis 11 die Ecke sagen. So. Ich muss sagen, der Anfang hat mir unglaublich gut gefallen. Allein schon dieser Seitenhieb auf Weihnachten. So diese schöne weihnachtliche Stimmung, diese Musik, die dann so eingespielt wird. Also, aber eigentlich ist alles mute und man sieht die Leute sich nur gegenseitig prügeln und in Slow-Mo, wie sie da einfach den Markt stürmen und so. Es hat mich einfach, wie gesagt, an Thanksgiving erinnert. Und ich dachte auch, wann wird es jetzt hier blutig und so, aber ging ja dann nicht ganz so krass los. Aber es hat mir enorm viel Spaß gemacht, dieser kritische Blick auf Weihnachten so.
Ich habe aber auch ein bisschen gedacht, es hat mich ganz kurz auch an Zombieland erinnert. Da ist ja auch am Anfang diese Slow-Mo-Szene, wo ein bisschen gerade die Handlung etabliert wird. Und das hat mich daran so ein bisschen erinnert. Aber ich fand den total witzig. Und auch wie das halt eben in dieser Schlägerei zwischen den beiden Jungs da geendet ist. Weil der Junge, also Max Engel heißt der, glaubt mit seinem noch, wie sagt man schon, vorangeschrittenen Kindesalter immer noch an den Weihnachtsmann. Und das ist so ein wichtiges Plot-Device des Films.
Das stimmt. Und dann fahren sie auch nach Hause, ne? Also man wird eigentlich quasi direkt in diese Weihnachtsfamilien-Stressgeschichte reingeschmissen, ne? Was ich eigentlich ganz schön fand. Also der Opener hat mir auch echt gut gefallen. Und dann ist man so zu Hause und geht mit der Familie mit so und diese ganzen Stresssituationen erlebt man mit, eigentlich diese ganze Überforderung der Familie, die Organisation, ne? Bleibt ja alles an den Eltern natürlich dann hängen und so, wie die halt im Team funktionieren müssen und also es hat mir von vorne bis hinten eigentlich sehr gut gefallen, so der Opener auch, muss ich schon sagen.
Und dann eben Auftritt Toni Collette, Adam Scott, die man, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so krass, also man, klar, Toni Collette hat man schon auf dem Schirm gehabt, aber Adam Scott kam jetzt eben auch durch Severance so die letzten Jahre erstmal richtig hoch und jetzt denkt man sich schon im Nachhinein, wow, was für ein Cast eigentlich. Und die haben eine Sache, das muss ich jetzt schon mal von vornherein als positiv bezeichnen, ich finde, die haben eine ziemlich gute Dynamik zusammen. Du merkst, es ist ein Ehepaar, die ihre Probleme haben, aber die sich im Kern noch lieben. Und ich finde, Hollywood-Filme schaffen es, diesen Spagat ganz selten zu bringen. Entweder merkst du die ganze Zeit, ah ja, die haben Probleme oder ah, die lieben sich sehr. Aber dass beides koexistieren kann, ist tatsächlich, finde ich, nicht so oft in so Mainstream-Hollywood-Kino vorhanden. Und ich finde, das haben die beiden ganz gut hingebracht.
Ich würde auch sagen, it's a match. Also ich fand die beiden auch super zusammen. Auch die Charaktere, die sie spielen, bringen die auch sehr gut rüber. Also sie passen halt einfach, ne? Die Art Persönlichkeiten, die sie haben, passt einfach zusammen. Und das ist auch sehr schön alles so zusammengestellt. Dadurch hat es diesen schönen Kontrast zu dieser anderen Familie, ne, ihre Schwester, die mit Familie dann kommt. Das ist auch so schön, wie das so aufeinander trifft. Und das hat mir einfach Spaß gemacht. So, der Film hat so viele Facetten von Thanksgiving-eskes Opening mit Kritik an Weihnachten, dann diese Familiengeschichte, wo eben dieses Hauptaugenmerk auf den unterschiedlichen Familien liegt und wieder so dieser Humor untereinander und dass man halt Weihnachten, also dass es Familien gibt, die sich im Grunde genommen nicht wirklich gut verstehen, aber Weihnachten trotzdem dann natürlich zusammen verbringen und dann diese Streitereien entstehen und ja, und dann gibt es noch natürlich diese weihnachtliche Ebene trotz allem, weil man dann trotzdem irgendwie in Feststimmung ist und dann kommt diese Horrorebene noch mit rein. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ich glaube auch, der Regisseur hat nämlich Colette und Scott einfach nur gesagt, wir machen einen Horrorfilm. Das ist ein richtig ernster Film. Und den anderen hat er allen gesagt, ja, das ist auch eine Horror-Comedy, ne? Ihr könnt auch mal ein bisschen übertreiben. Weil die beiden
sowas wie schöne Bescherung, ne?
Ja, ja, weil die ziehen ja Dinge halt so trocken durch. Und das passt halt richtig gut in den Film. Und richtig stark, also.
Und dann kommt das, was vielleicht auch immer am schlimmsten ist an Weihnachten. Die eine Person, die man irgendwie nicht da haben will, wo man sich jedes Jahr vielleicht hofft, vielleicht können wir das umgehen. Die Tante. No. Gespielt von, wie heißt die Schauspielerin noch? Aber ihr kennt sie alle als Bertha aus. Genau, als Bertha von Two and a Half Men.
Ja.
Und die macht ihre Sache wieder super, weil sie ist quasi eigentlich dieselbe Rolle, nur noch ein bisschen garstiger. So diese verhasste Tante, die an allem irgendwie so ein bisschen rummeckert. Sie ist eine Mischung aus Bertha und der Tante aus Harry Potter 3, die er dann am Schluss in die Luft jagt.
Ja, stimmt.
Sie ist Bertha und Charlies Mutter in einer Person.
Oh, stimmt, ja. Ja, doch, das bringt es eigentlich ziemlich gut auf den Punkt. Aber die ist so herrlich ätzend. Also man mag gerne ihr zuzugucken und sie irgendwie nervig zu finden.
Ja, Und der Humor ist auch klasse, so, kannst du mal kurz auf die Kinder aufpassen? Ich mochte nie Kinder, ich mochte mich nur nicht mal selbst, als ich eins war.
Ja, genau. Und dann siehst du aber als ganz krassen Kontrast Omi Engel, also eben die Großmutter von Max und eben die Mutter von Michael?
Tom,
genau.
Ja,
die und Omi, da kommt nämlich was Besonderes. So, weil, ja, wenn man jetzt zum Beispiel im deutschen Synchro hört, dann hat er so einen ganz krassen Dialekt, den du nicht einordnen kannst, ob das bayerisch, österreichisch oder schweizerdeutsch ist. Das fand ich irgendwie verwirrend. Wenn man den Film aber im Original hört, dann spricht sie eigentlich Deutsch mit einem nachvollziehbaren österreichischen Dialekt.
Ja, habe ich gemacht und Sven auch, ne?
Und dann kriegt man nämlich raus, dass halt eben diese Familie einen österreichischen Hintergrund hat. Der Junge versteht Deutsch, redet aber nur auf Englisch mit seiner Oma und die Oma redet halt eben auf Deutsch mit ihm und er kann sie verstehen. Das ist so eine Sache, die sich da etabliert, dass tatsächlich die anderen Familienmitglieder, die, ich weiß jetzt noch nicht, wie man das am besten sagen kann.
Cousinen?
Aber doch, die Trailer Park Familie, das wird ja sogar im Film gesagt. Die können zum Beispiel kein Deutsch und deswegen muss der Junge halt immer bei gewissen Sachen auch übersetzen.
Dolmetschen, ja. Es ist auch so, dass, also am Anfang wusste ich noch nicht so ganz, zu wem die Omi gehört, wessen Mutti das jetzt ist. Und es wird ja dann relativ schnell vorgestellt, dass es die Mutti vom Tom ist. Er spricht ja auch in einer Szene auch mal ganz kurz österreichischen Akzent mit ihr. Ne? Also man denkt ganz erst die ganze Zeit, er sagt ja auch mal was auf Deutsch, er müsste ja eigentlich deutsche Wurzeln dann haben, also beziehungsweise österreichische Wurzeln. Aber er spricht dann nur diesen einen Satz, wo man sich denkt, okay, alles klar, jetzt versteht man es ein bisschen besser, ne? Mhm.
Weil sie ist doch Österreicherin, die Schauspielerin.
Genau.
Ne?
Sie
ist doch Österreicherin.
Er sagt einen österreichischen, also Satz, so ein bisschen mehr mit Dialekt, den man aber nicht richtig versteht im
Film. Ich versprech's
oder irgendwas mit, ja.
Konnte sie nicht mehr merken.
Aber ich hatte harte The Visit-Vibes, als ich die Oma gesehen habe, weil die auch so ein, die hatte so eine düstere Aura. Du hast sie gesehen, merkst du, oh, da hinter ihrer Geschichte ist irgendwas Unheilvolles.
Ja, genau. Ich hatte gar nicht mehr so im Kopf, dass die Omi, also ich wusste noch, dass sie mit dabei ist, aber dass sie mehr Raum einnimmt und auch ihren Background mit dieser Animation, das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf, deswegen hat mir das sehr gut gefallen, dass das so mit drin war, echt.
Die Animation wusste ich auch nicht mehr, da war ich auch sehr überrascht wieder.
Ja, ja.
Die ist gut.
Mhm.
Was auch noch wichtig zu erwähnen ist, dass sich die Kinder der beiden Familien eigentlich gar nicht leiden können. Was nämlich zum zentralen Konflikt des Films führt.
Na, aber obwohl nicht leiden, weil Dings hier, der schreibt doch in seinem Brief, auf den wir ja gleich kommen, schreibt ja eigentlich was Nettes rein. Sogar über die, die er in Klammern jetzt nicht mag. Der will ja, dass alle eine gute Zeit eigentlich haben. Mhm. Wie er es ausgedrückt hat, ist natürlich auch nochmal so ein Schlag in die Fresse.
Das ist ja die Sache, man weiß es ja nie, was er am Schluss gesagt hat genau. In welcher Wortwahl er das gemacht hat, weil das wurde übersprungen, er wurde beleidigt und dann, ja.
Allem,
genau.
Aber er schreibt ja gar nicht so was Negatives, er schreibt ja was Nettes, er wünscht sich, dass sie das nicht so schwer haben im Leben. Und das ist für die halt nur unangenehm, dass es offen ausgesprochen wird einfach, ne, weil, aber ansonsten ist es ja sehr nett gemeint, das ist ja gar nicht irgendwie.
Genau, aber ich glaube gerade wenn du ein heranwachsendes Mädchen bist, achso. Willst du zuerst?
Achso, ganz kurz. Zu den beiden Mädchen, nur ganz kurz. Da ist die geilste Sache. Dann habe ich gedacht, weil wir wegen Zusammenfassung, gibst du mal deine Sache bei ChatGPT ein. Weißt du, was der gemacht hat aus meinem Text mit den beiden Cousinen? Hat er gesagt, die drei Jungen. ChatGPT denkt einfach, dass es alles drei Jungs sind. Von der White Trash-Familie. Okay. Und ich dachte mir auch so, Digga, nein. Nein. Das fand ich so herrlich, dass noch nicht mal ChatGPT gecheckt hat, dass das eigentlich so der Anfangsjoke so ein bisschen ist, wo sie dann drauf arbeiten. Aber ganz merkwürdig.
Also stößt der Brief schon so ein bisschen sauer auf. Und es ist auch so schön zu sehen, wie die unterschiedlichen Charaktere versuchen, in dieser kaputten Gemeinschaft irgendwie zu funktionieren oder das irgendwie zu versuchen, am Leben zu halten, die Stimmung. Die Mutter ist einfach völlig down mit den Nerven, weil sie die ganze Zeit die nervige Tante in der Küche hat. Versucht dann noch das Essen reinzubringen und versucht die Stimmung schön zu machen, macht sich wirklich einen Kopf, macht wirklich ein schönes Essen, schmückt das Haus und alles. Und die meckern die ganze Zeit nur an allem rum. Und dann kommt sie rein und will das Crème Brûlée reinbringen, oder die Crème Brûlée, ne? Was bestimmt auch ein Haufen Arbeit für sie war. Und dann ist die Stimmung ultra down, weil er den Brief halt vorgelesen hat, ne?
Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was hätte die Mutter aus Hereditary in diesem Moment gemacht? Oder die Toni Collette aus Hereditary?
Ja. Ja.
Also wahrscheinlich nachdem schon. Der Kopf
die wäre einfach
schon,
ausgerastet und hätte...
Ja, ja.
Ja, ja, da davor. Die hätte einfach mit der Creme Brûlée auf die Leute geworfen und wäre ausgerastet.
Ja, ja, die kackt sie auch zusammen in der Küche kurz, ne? Also die Tante Dorothy.
Mhm. Ja, ja.
Die kriegt mal kurz ihr Fett weg. Und ja. Da dachte ich auch, ja, okay, vielleicht wird das jetzt wieder ein bisschen ruhiger zwischen denen, aber nee. Die ist ja auch die ganze Zeit besoffen. Man muss ja auch mal sagen, Dorothy ist die ganze Zeit dauerstramm.
Mhm. Die ballert die ganze Zeit Pfefferminzschnaps. Und als sie jetzt auf die Kinder aufpassen soll, kommt, ich sage euch, mein Pfefferminzschnaps macht. Ja, genau. Ah, nee. Es geht ja dann aber auch relativ fix zur Sache, ne? Nachdem der Junge diesen Brief vorgelesen hat und alle down sind.
Das Mädchen.
Stimmt, das Mädchen hatte den Brief vorher weggenommen und vorgelesen.
Das Mädchen ist die Real-Life-Schwester von der Filmschwester von Tom, von Beth.
Ah.
Die haben wir jetzt noch gar nicht genannt. Die haben auch noch eine Schwester. Die ist aber auch gleich wieder weg, Leute. Keine Sorge, die kommt nicht so lange vor.
Richtig.
Was ich eigentlich schade fand.
Aber auf jeden Fall.
Ein hübsches Mädel.
Ja, die ist ganz nett gewesen. Also die hat auch irgendwie eine witzige Präsenz, oder was heißt, eine Präsenz mit ihrem Bruder zusammen gehabt. Also du merkst so, ja, die waren eigentlich ein Team mal früher. Und, aber das Wichtige ist nämlich jetzt, was dieses Ereignis auslöst. Max ist total angefressen von der Sache, hat gemeint, er hat keinen Bock mehr auf Weihnachten, er hasst jetzt alles und er hasst alle, die da sind. Das hätte er nicht sagen dürfen.
Ja. Zu einem Überfluss zerreißt er doch den Brief und schmeißt ihn einfach weg.
Mhm.
Diesen Wunsch, diese Wunschliste, die er hatte eigentlich, ne? Und dann, badadadam, geht's los. Und dann gibt's diesen krassen Umschwung, der mir so gut gefallen hat, dass dann auf einmal dieser Blizzard kommt, ne? Und alles einfriert und es ist auf einmal nichts ist wie vorher, also es ist wie so eine Eiswüste draußen, keine Leute sind mehr draußen. Es stehen überall gruselige Schneemänner rum, was ich mega cool finde, so. Das hat mir, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen, so dass man halt verschiedene Ebenen in dem Film drin hat. Man hat ja erst diese Kritik am Konsum und dann hat man diese Familie, die versucht irgendwie miteinander klarzukommen, obwohl sie gar nicht miteinander klarkommen. Da hat man auch diese Anspannung in der Familie untereinander. Und dann diese schöne Horrorebene, wo man sich jetzt fragt, was ist jetzt los, was passiert jetzt? Was mir echt gut gefallen hat. Auch wie das so draußen gemacht ist mit diesem Schnee und so. Also sieht eigentlich effektetechnisch ganz, ganz gut aus, ne?
Ja, zu dem Schnee habe ich tatsächlich noch einen kleinen Fun-Fact, weil das wurde ja alles gerade in der Soundstage gemacht. Das bedeutet, dieser Schnee, den ihr bei dem Blizzard seht, der ist aus so einem Material gemacht, der eigentlich bei Windeln verwendet wird. Und da die natürlich auch diesen Atem nicht nachkreieren konnten, weil die konnten ja die Soundstage nicht irgendwie auf Minusgrade runterstellen, haben die gleichen Dialoge einfach genommen, haben sie bei kälteren Situationen aufgenommen, haben den Atem sozusagen rausgekiet und dann eben richtig eingeführt. Was ich super aufwendig, aber auch irgendwie eine coole Idee fand.
Ja, sieht gut aus. Also ich muss sagen, hat mir echt gut gefallen. Also die bringen die Kälte echt gut rüber. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Mhm.
Ja. Aber auch so die ganze Stimmung in der Familie. Man weiß ja gar nicht, was los ist. Der Strom ist weg, ne? Muss man sich mal vorstellen, auf einmal ist der Strom weg. Du hast den Kühlschrank voller Lebensmittel und du hast Kinder zu ernähren. Das ist schon eine Herausforderung. Und dann geht auch noch die Tochter raus und sucht ihren Freund, von dem sie natürlich auch nichts mehr gehört hat, weil es ist alles weg. Kein Netz, nichts, gar nichts funktioniert. Die Tochter geht dann selbst los, die ja im Teenageralter ist, ne, und ihren ersten Freund dann wahrscheinlich hat.
Derek.
Ihn zu suchen. Genau, Derek. Und das hat mir auch echt gut gefallen, weil es ja wie so eine unwirkliche Welt draußen ist. Ne? Überall stehen Autos rum, wie so ein Endzeit-Szenario. Man sieht eingefrorene Leute irgendwo im Auto sitzen. Und da sieht man ja auch Krampus das erste Mal hinten auf so einem Dach stehen. Mit diesem Mantel, man sieht nur die Hörner so. Und ich muss sagen, es ist CGI, aber es ist so gemacht, dass es echt gut aussieht. Das ist eine Szene, die mir wahnsinnig gut gefallen hat.
Fand ich auch, ja.
Eine echt schöne Szene, ne? Mit den Hörnern und wie er dann auch so vom Dach runterspringt.
Ja, diese Silhouette sah halt einfach total abgefahren aus, weil du halt immer noch so zwischen diesem Blizzard eben die Silhouette gesehen hast, was das CGI ganz gut kaschiert hat und dementsprechend hast du so eine außerweltliche, dunkle Gestalt gehabt, die ich sag jetzt mal, Batman-Aura hatte. Du hast nur die Silhouette gesehen und hast schon gleich ein bisschen Angst gehabt.
Richtig.
steht ein großes K am Himmel. Jetzt kommt ja der Krampus.
Oh nein!
Hat irgendjemand das Ding in den Scheinwerfer reingemacht? Weißt du, hat aussehen das falsche Motiv genommen. Siehst du irgendwas anderes in Pimmel oder so?
Ach verdammt, jetzt ist der Krampus wieder da, das wollte ich nicht.
Ja, genau. Krampus ärgert sich dann wieder so. Oh, das ist so eine praktische Szene für Scary Movie. Jetzt haben wir schon was verraten. So. Also wenn jetzt irgendjemand Inspiration braucht, der hat das jetzt gerade von uns.
Nächstes Jahr in Teil 6 kommt das drin vor.
Ja, genau.
Aber fand den ich auch ein bisschen witzig, so dieses, okay, die ganzen Familienmitglieder sind irgendwie so am Plan, was machen sie jetzt gerade oder was können sie sich verabschieden, und mittendrin ist die gruselige Omi, die einfach nur sagt, lass das Feuer nicht ausgehen. Und ich würde mir auch schon denken, holy shit, was geht bei der eigentlich ab? Könnten wir sie mal fragen? Ist die Einzige, die irgendwie cool bleibt? Irgendwas weiß die doch.
Ja, wann kommt denn der Teil, wo sie erzählt, also zuerst kommt erstmal das, wo die Tochter schon umgebracht wird. Man sieht es ja nicht direkt. Man sieht ja mit dieses Auto, sie ist ja noch relativ smart, sie rettet sich ja noch sehr klug vor Krampus. Man fiebert ja auch so ein bisschen mit. Und dann steht aber, in dem Moment, wo man denkt, jetzt ist er weg, jetzt könnte sie eigentlich vom Auto vorkriechen, steht dann dieses scheiß Jack-in-the-Box-Teil neben mir und springt dann auf, ne? Und man sieht nicht, was passiert. Man sieht nur das Auto so zappeln und so.
Ja. Aber Omi ist ja eigentlich auch die Beste, weil Omi wartet, bis die Schwester weg ist. Omi wartet, bis Howie das Bein fast abgebissen gekriegt hat. Omi wartet, bis Howie 2 durch den Kamin hochgezogen wird. Und dann hält sie es mal für eine gute Idee, zu erzählen, was da eigentlich sein könnte.
Die ist schon eine krasse Omi, ne? Sie denkt sich jetzt, ja, jetzt so langsam müsste ich jetzt mal, also, ja, meh.
Die hat sich hier gedacht, so, wenn ich das strategisch hinkriege, könnte ich mit meinem Schwiegersohn oder diesen Howie wegkriegen. Vielleicht kriege ich auch noch die anderen beiden Blagen weg. Wenn wir das alles gut timen, bleibt vielleicht nur noch meine Familie übrig.
Ja, genau.
Der eine dicke Junge, der nicht redet, und der Vater, der unhöflich ist, der muss weg. Das war ihr.
Ja.
Ja. Aber bei dem Jungen, der nicht redet, ne, habt ihr euch auch gedacht, nein, das ist nicht dein Ernst. Du Trottel, frisst doch nichts aus dem... Ja.
Das war ein Schritt zu weit für die Charakterentwicklung. Ist schon mal das falsche Wort für die Figur. Aber der Charakter, der kam ganz falsch rüber die ganze Zeit. Also das war bei dieses zu weit trashig, irgendwie so halb degeneriert schon irgendwie. Da dachte ich so, nee.
Das ist der aus Charlie und die Schokoladenfabrik, der da irgendwie im Dings...
Und da muss ich immer noch an die Scary Movie Verarsche denken, wo der aus dem Schokoladenfluss trinkt und dann so, und dann diesen ganzen braun verschmierten Mund hat und dann so irgendjemand so, das ist kein Schokoladenfluss. Ja, so, oh. Das ist so ekelhaft.
Guck mal, ich komme mal zu was Leckerem. Das habe ich vorhin jetzt noch nicht erwähnt, aber Beth kommt ja jetzt erstmal nicht mehr vor.
Okay, und was ist daran lecker?
Die ist ja wohl leckerer als den Scheißefluss.
Also du meinst sympathischer, weil sie ist in dem Film, wir sind minderjährig.
Die ist älter als ich, glaube ich. Ich müsste auch 40 sein.
Aber nicht in dem Film. Wie alt war sie denn da?
Ja, doch, könnte sein.
In dem Film war sie wahrscheinlich auch älter. 2015 war ich auch schon im 18.
Kann nämlich ab und zu mal sein, dass tatsächlich viel jüngere Leute viel ältere spielen, weil das war, kennt ihr Türkisch für Anfänger noch? Wo die Josephine Preuß eine 16-Jährige gespielt hat, die aber eigentlich Mitte 20 war?
Habe ich nicht gesehen. Ich bin erfolgreich drum geschifft.
Ach, der Film ist geht. Ich finde,
es geht. Aber es ging mehr darum, dass es halt, wie gesagt, eine 16-Jährige innerhalb der Serie spielt, aber die ist von der 25-Jährigen.
Ist ja immer dieses Spielalter, was die Darsteller haben.
Genau.
Darum. Warum? Irgendwen habe ich heute auch nachgeguckt. Hier, ich habe heute mal nachgeholt, das Kanu des Manitou. Und da ist ja die heißt auch Josephine, ne? Josephine Schwiers. Und die ist ja...
Wenn jetzt hier ein witziges Quietschen war, das war meine Flasche, dass irgendjemand hier irgendwas denkt. Also,
Und die ist 3 Jahre älter als ich. Und da dachte ich auch, das kann ja nicht wahr sein. Also die sieht ja auch aus wie, wenn überhaupt, Anfang 30, wenn überhaupt.
Ja.
Und sage ich Respekt.
Da fragt man sich, was hat man mit sich angestellt, damit man nicht mehr aussieht wie Anfang 20. Verdammt.
Ja, ich weiß auch nicht.
Tja, zu viel Podcast gemacht. Wie lange spät abends wach geblieben?
Apropos Quieken. Wir hatten in diesem Film eine Situation, wo die Leute gesagt haben, das waren sicherlich Eichhörnchen. Wump.
Ja, genau. Wir haben ja auch völlig ausgelassen, dass nachdem die Tochter verschwindet, natürlich der Vater und sein Schwager losgehen und sie suchen. Und da kommen die ganzen Knarren des Schwagers endlich mal zum Einsatz. Das ist immer sowas gut. Sie versuchen ja, die Tochter zu finden, aber es misslingt, weil der Schwager von irgendwas angegriffen wird, was sich im Schnee befindet, gebissen wird, und die beiden rennen dann zurück nach Hause. Und dort, ja, verbarrikadieren sich alle, merken alle immer mehr, dass da irgendwas nicht stimmt. Und vor allen Dingen der Junge merkt es ja auch vor allen anderen, weil ihm im Gegensatz zu den anderen als allererstes diese gruseligen Schneemänner auffallen, die da draußen stehen.
Es werden immer mehr, vor allem auch Schneemänner.
Es werden immer mehr, ne?
So geil.
Und dass der eine Junge also dann durch den Kamin gezogen wird, passiert ja nur, weil die beiden zurückkommen, alle sind erschöpft, sie ruhen sich in der Nacht aus. Der Schwager hat gesagt, er hält Wache, pennt aber ein. Und dann geht das Feuer aus und dann nutzt natürlich Krampus die Gelegenheit, seine kleinen Helfer zu schicken, die dann mit so einem Haken in den Kamin heruntergelassen werden. Das sind diese kleinen Lebkuchenmännchen, die dann den Jungen anlocken sollen, der natürlich, ohne zu hinterfragen, das Männchen einfach isst. Oder zumindest den Kopf abbeißt, eine Hälfte vom Kopf.
Und dann geht das Männchen right.
Ja, genau.
Bei dem kleinen Lebkuchenmännchen mit dem... Wer ist es? Der Muffinmann. Der Muffinmann. Der Muffinmann.
Ne, genau.
Aus Shrek.
Ja, stimmt.
Aber dir fällt dann wirklich auf, diese ganzen, die dümmsten Entscheidungen dieses Films gehen schon auf die Redneck-Familie zurück, oder?
Ja.
Der Junge, und dass dann auch gesagt wird, das sind Eichhörnchen, weil es so oben so poltert, ne?
Ja, wo ich mir auch gedacht habe, was hat sich die Tante gedacht, so nach dem Motto: Jetzt mal ganz ehrlich, wenn da was Tödliches ist, ich kann damit jetzt nicht umgehen. Ich bleib lieber am Feuer. Wenn es kommen will, dann soll es kommen. Ja, obwohl, also ich finde, die hatte so eine Resignation in ihrem Blick.
Aber einmal hat ja die Schwester von ihr, jetzt muss ich selber gucken, wie die heißt, Linda, einmal geht sie auf dem Dachboden, geht sie ja so richtig Riot, aber so actionmäßig und ballert da mal ordentlich
Dinger
weg. Da dachte ich so, okay, da kommt jetzt was, weil die beiden Töchter, okay, der Sohn ist da ja schon weg, aber die beiden Töchter, die machen ja auch einfach gar nichts dann. Also die helfen der Gruppe nicht. Die können eigentlich wirklich weg. Die sind einfach nur da und müssen beschützt werden.
Wann hat denn eigentlich die Omi ihre Geschichte erzählt? War das jetzt dann davor, bevor die Plüschtiere und alles so riot gehen? Schon, oder?
Ja, ja, nachdem, stimmt, jetzt hat erstmal wurde Howard weggerissen und dann hat sie es für notwendig empfunden, mal zu sagen, hey, Leute,
aber jetzt will ich mal erzählen. Erlebt. Ja, 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 genau. Mhm. Und ich hatte das nicht mehr im Kopf, dass diese Sequenz kommt, auch nicht mit dieser schönen Animation. Es ist natürlich auch CGI, aber es ist so animiert, dass ich finde, dass das
geht also durch. Also
das war schön. Ja. Das sah schön aus. Ich mochte diese Sequenz, die da drin war, dass man halt sieht, dass die Oma aufgrund von Krampus auch ihre Familie verloren hat, weil sie auch irgendwann nicht mehr an den Weihnachtsmann geglaubt hat. Aufgrund der schwierigen Lage im Dorf, ne, die Leute hatten ja Hunger und ähnliches und irgendwann hat sie auch den Mut verloren, nicht mehr geglaubt, und dann kam Krampus und hat sich auch die ganze Familie geholt und hat ihr dann nur diese Glocke gegeben, wo dann so Krampus draufsteht, was ich eine ganz nette Idee fand, so.
Aber was ist Krampus bitte für ein riesiges Arschloch? Sie denkt sich so von wegen, weißt du was, da ist ein kleines Mädchen, die ist gerade in einem zerbersten Zeit, ihr wird das letzte Brot weggenommen, die Leute hungern, keiner achtet mehr auf sich, die glaubt nicht mehr an Weihnachten, die hole ich mir, ihre ganze Familie.
Ja. Ja, Krampus ist halt ein Arschloch, das muss man dazu sagen, ne? Also das ist das Oberarschloch. Und dann verschenkt er noch so eine bekackten Glocken hier, weißt du, Made in China steht unten drauf. Oder sie dreht, sie nimmt die Glocke, dreht sie um, so, hier könnte ihre Werbung stehen. Hm.
Genau. Hier, nimm das, Klingel, mehr kriegst du nicht.
Ja, genau. Tja, und dann geht es ja erst richtig ab. Und aber sie erzählt auch so ein bisschen, wer Krampus eigentlich ist, ne? Also, glaube ich, oder?
Und
da kommt ja das so ein bisschen vor.
Sie erwähnt zum allerersten Mal, und es kommt weder danach noch davor vor, sie sagt zum ersten Mal das Wort Krampus. Und das sagt sie sehr cool, wie ich finde.
Ja, Krampus, genau. Und dann kommen die ganzen, das ist der Moment, wo mir der Film auch am meisten Spaß gemacht hat, wo sie halt, es ist so viel schöne handgemachte Effekte drin, wie die Plüschtiere so hergerichtet sind, allein dieser Teddy, wo die Schwester ihm den Kopf abballert und dieser grüne Schleim dann so an der Wand spratscht, das hat mir schon echt viel Spaß gemacht, so wie sie sich die Mühe gemacht haben, die Plüschtiere und die ganzen anderen Sachen, die aufgrund von Krampus ja mutieren, sage ich mal. Ne? Das sind dann alles dunkle Helfer von ihm. Dazu gehört auch dieser kackhässliche Engel, diese Weihnachtsdeko, der dann auch mutiert und auf wie heißt denn die Frau eigentlich?
Linda.
Wen spielt? Linda. Ja, genau, auf Linda losgeht. Und auch dieser Teddybär, der dann halt einfach so mutiert und diese krassen Reißzähne hat. Die Schwester ballert den, wie gesagt, ja dann so weg.
Und da das muss ich sagen, Guck mal, Five Nights at Freddy's, man kann sowas mit dem PG-13-Rating auch machen. Und das funktioniert dort.
Ja, guck mal, bei dem Film hier ist aber wirklich eine Ausnahme, ne? Also, dass der PG-13 hat, das ist auch schon so ein bisschen fragwürdig.
Der hat das arg ausgereizt. Also, ich weiß auch, dass der Regisseur...
In Klammern, es sterben Kinder.
Das stimmt. Und der Regisseur wollte ja eigentlich auch anfangs den richtig brutal machen, hat es aber nicht hingekriegt und hat dann aber gesagt, das hole ich mir bei Trick or Treat 2 zurück.
Ja, hoffen wir. Aber ganz kurz zu dem Engel, ne? Das waren ja, haben wir ja schon mehrfach jetzt erwähnt, überwiegend echte Requisiten, die sie da genommen haben. Und diese Engelspuppe, die muss wohl so fucking schwer gewesen sein und ja unbeweglich. Die ist immer umgekippt und darum haben sie die intern im Team so Klampi genannt, ne? Und es ist so geil. Und wir haben viele Animatronics, geile Kostüme, coole Puppen.
Ja, das war schön.
CGI immer nur zum Aufwerten und so, ne?
CGI bei den Lebkuchenmännchen.
Aber auch, die haben sie auch selber gebastelt gehabt. Und dann halt um die noch weiter. Natürlich, wenn die dann lachen und grinsen, das, da haben, glaube ich, nicht sich da die Mühe gemacht, das Stop-Motion drauf zu machen. Wäre eigentlich auch noch geil gewesen, aber...
Ja, das wäre echt cool.
Aber dann sieht es vielleicht auch nicht so gut aus. Es sah super geil aus. Also selbst wenn CGI mit drin war, ja, es war jetzt nicht so nervig oder so wie in anderen Filmen.
Also die haben das auch durch gute Schnitte und auch teilweise gute Lichtsetzung, viel mit Schatten und sowas, ist alles sehr gut kaschiert, was auch vielleicht nicht hätte gut aussehen können. Dementsprechend, finde ich, haben die das technisch alles ganz gut gemacht.
Ja.
Es sah halt schon ein bisschen goofy aus, aber es sollte ja auch ein bisschen goofy sein.
Ja, der Film ist ja an sich also sehr überdreht in vielen Sachen. Da passt das eigentlich auch gut rein.
Ja, eine Weihnachts-Horror-Komödie, ne?
Ja.
Hat großen Spaß gemacht. Und ich fand es auch schön, dass sie das einfach eiskalt durchgezogen haben. Die Kinder werden gefressen, getötet. Du siehst es nicht direkt, aber ne, ich fand es auch ganz cool, dass die einfach rigoros dann gefressen wurden von diesem riesigen Raupen-Jack-in-the-Box-Ding. Dass die halt einfach alle rigoros platt gemacht werden. Ganz ohne Rücksicht auf Verluste. Denn manchmal ist ja noch so, oh, sie hat sie gerettet und sie hat sie Gott sei Dank noch rausgezogen. Nein, die Kinder werden alle weggemacht, weg, tot gemacht, alle weg. So. Das fand ich halt richtig klasse, dass das so durchgezogen worden ist. Zusammen mit diesen schönen Practical Effects und vor allem die Kreativität, wie diese mutierten Viecher aussehen, fand ich richtig cool. So. Also da hat man sich richtig ausgetobt. So. Der Film hat mir echt viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
Aber habt ihr nicht auch bei den Lebkuchenmännern, also die Oma hat ja erzählt und dann kommt ja eigentlich dieser große. Der war Spielzeugangriff, ne? Ich sag einfach mal so ganz, ganz grob. Da sind ja mehrere, die dann abdrehen. Und da sind ja die kleinen Lebkuchenmänner mit ihrer Nagelpistole, was natürlich obvious ist, aber ohne Spaß. Habt ihr da nicht auch gleich an Evil Dead gedacht?
Voll.
Ja, sofort. Natürlich.
Also, ja, so.
Vor allem, ich habe an Evil Dead und Armee der Finsternis gedacht. Also gleichzeitig ist Armee der Finsternis. Ja, ja.
Armee der Finsternis habe ich eher gedacht.
Weil diese kleinen Erschienen ja so, genau, aber dann eben Evil Deads, also das Remake, weil die auch mit der Nagelpistole da abgegangen sind. Also der hat quasi aus beiden Evil Dead-Dingern was zusammengemischt.
Ah, bei Ash vs. Evil Dead kam die Nagelpistole. Da kamen auch die Spielzeuge, die sind zum Leben erwacht. Die Puppe und so, als er da hinten im Lager ist. Da hat er da mit den Spielzeugen so gekämpft.
Das also Ash vs. Also Evil Dead habe ich nicht gesehen. Ich habe nur jetzt Armee der Finsternis gesehen und dachte so, diese kleinen Ash, die ihn halt terrorisiert haben, plus der Nagelpistole aus eben dem Remake.
Also die Serie Ash vs. Evil Dead mag ich auch sehr gerne. Die macht auch echt Spaß. Also da hast du noch mehr diesen geileren Humor mit drin und ja, also es macht schon Spaß. Eine schöne Splatter-Szene mit drin, ist eine gute Musik. Also, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, die aktuellste Staffel habe ich noch nicht gesehen, aber ist auf jeden Fall super. Und daran muss ich halt denken, ist irgendwie alles mit drin in dem Film, ne?
Aber das ist ja auch so, dass diese Referenzen, die wir ja vorhin gemeint haben, also da ist ja auf jeden Fall Fat Gremlins drin, wie wir gemeint haben.
Ja.
Das Weihnachtssetting, diese kleinen lachenden gemeinen Viecher, die ja diese lustigen Sadismus quasi schon haben. Dann ist da drin auch noch, ich habe noch irgendwann gesehen, dass er versucht hat, dieses Shining-Gefühl von, das ist so eingeschneit und man kommt
mit dieser Kälte, ja.
Ja, genau, mit dieser Kälte noch eben drin. Und was du eben auch gesagt hast, also dieses Evil-Daddige mit diesem kleinen Slapstick-Zeug, das merkst du halt voll da drin. Und vielleicht noch so ein, es sind halt Horror-Tropes drin. Also man, es ist Carpenter, es ist voll schwierig aufzuzählen, welche Horror-Tropes du da eben raus hast. Aber er mischt es eigentlich ganz gut. Aber manchmal, muss ich gestehen, fand ich es schwierig zu wissen, in welcher Stimmung ich jetzt sein sollte, weil dann ist es auf einmal wieder total witzig, dann kommt die Oma mit ihrer Story, die ich dachte so, das ist eigentlich schon ziemlich düster und irgendwie abgefahren und dieser böse Krampus und das, ne?
Ein bisschen auch noch drin.
Genau. Und dann dachte ich mir, ich würde doch auch gerne einen Film sehen, der das wirklich ernsthaft hart durchzieht. Das fände ich auch mal cool.
Also so eine Düsen, so ein
gleich, genau, aber das gleiche das Setting war, dieses.
Du hast doch Film studiert, lass uns mal zusammentun, wir machen einen richtig düsteren Krampus-Film. Da geht keiner lachend raus.
Oh ja, falls Leute das gerne finanzieren wollten, bitte schreibt uns in den DMs.
Ja, wir machen einen richtig düsteren Krampus-Film. Ich als Kunsthistorikerin baste die Puppen. Lass mir was Schönes einfallen.
Das wäre cool.
Das wäre echt cool.
Ist eine gute Idee. Wir nehmen einfach den Originalfilm und schneiden ihn nur vernünftig. Und drehen so drei
Szenen
so richtig schlecht nach.
Ja, genau.
Ey, Michael, guck mal, das wolltest du doch machen. Wir haben es fertig. 2 Mille kannst du haben.
Ja.
Genau, wo sind wir denn jetzt?
Die Spielzeuge drehen ab, die Kinder verschwinden, alle werden gefressen. Und
die Flucht, ne?
Ja.
Die Flucht,
die Oma opfert sich noch. Die flüchten und die Oma opfert sich, ne?
Ja, da reden wir.
Und dann sehen wir zum ersten Mal das Design vom Campus.
Ja.
Oh, das hat mir gut gefallen. Am Anfang habe ich erst gedacht, oh, sieht kacke aus mit dem CGI. Er hat ja diese Maske. Ist er eigentlich so ein alter Männer, ist eigentlich ein alter Mann mit so einer Maske. Also so eine Fusion, ist halt so eine Art, also zumindest ist er so wie so ein Dämon dargestellt. Aber wenn man halt diese Nahaufnahmen sieht, sieht man doch auch, dass es besser gemacht ist, als man erst auf den ersten Blick meint.
Es sind doch teilweise Maskeneffekte. Aber es ist basically Dark Santa mit Turnern, oder?
Ja.
Und ja.
Da wollte ich euch mal fragen, wie findet ihr denn dieses Design im, du wirst ja nachher drauf eingehen im Vergleich zum Original, weil das
ich kann jetzt gleich drauf eingehen dann.
Stimmt, da kannst du jetzt eigentlich, glaube ich, drauf eingehen, weil das Original ist ja eher so dämonischer mit Zähnen und sowas und so einem Gedöns, ne?
Naja, nicht immer. Also hier hat man auch versucht, eine Fusion hinzukriegen. Also er hat schon so ein altes Herrengesicht, aber er hat auch diese dämonischen Züge. Er hat auch zum Beispiel Ziegenaugen. Ne? Also er hat doch diese, die haben doch diese Schlitze im Ohr und das hat er auch. Und ja, genau. Man versucht aber auch mit der ganzen Statur das irgendwie hinzukriegen, mit den Fingern und Händen und so. Und man hat schon, wie gesagt, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, oh, jetzt haben sie ihm so eine alte Mannmaske gegeben. Aber dann habe ich nochmal genau hingesehen und diese Szenen, wo man so dicht daran geht, sieht man, nee, das ist schon auch mehr dämonisch und sieht auch eigentlich ganz cool aus, so in der Form. Also Krampus ist schon auch so eine Fusion aus dem. Und da wir jetzt ja schon das meiste eigentlich schon erzählt haben, würde ich jetzt gerne mal auf den Faktencheck eingehen, weil jetzt ist, glaube ich, auch interessant zu wissen, wie viel Realität steckt denn tatsächlich in dem Film und sieht Krampus denn tatsächlich so aus im Weihnachtshorror-Glauben quasi? Ja, also. Wer oder was ist der Krampus? Der Krampus wird regional auch Kramperl, Bartel, Teufel oder Gangel genannt und ist eine dämonische Schreckgestalt des mitteleuropäischen Adventsbrauchtums. Mensch!
Deutsche Sprache, schwere Sprache.
Ja, richtig. Mann. Huh, hab schon Schweißperlen auf der Stirn so. Er tritt traditionell nicht allein, sondern in Begleitung des heiligen Nikolaus auf und verkörpert dessen strafende dunkle Seite. Also während der Nikolaus als Bischof von Myra die Belohnung der braven Kinder symbolisiert, ist der Krampus natürlich dann für die Bestrafung der Unartigen zuständig. Ne? Also diese duale Figur, Belohnung und Strafe, ist ein zentrales Element der vormodernen christlichen Moralvermittlung. Ne? Also da haben sie sich schon was bei gedacht. Und die typischen Merkmale des Krampus sind eine gehörnte Maske, oft Ziegen- oder Dämonen ähnlich, Fellgewand, Ketten oder Glocken, eine Rute, meist Birkenzweige und teilweise ein Sack oder Korb, in den symbolisch Kinder gesteckt werden, den er auch benutzt. Also er zeigt der alten Frau ja auch diesen Sack. Ne? Mhm. Daran kann ich mich auf jeden Fall auch erinnern. Also... An den Sack gedacht, jetzt, weil ich gesagt habe, ich kann mich an den Sack erinnern.
Nein, die alte Frau hat auf den Sack geguckt.
Der alte Frau.
Ja. Oh.
Der Krampus, der Schweinerl.
Oh Gott, ey.
Ey, wer weiß, hat er den Mantel einmal ganz aufgemacht?
Oh.
Vielleicht ist das exhibitionistisch oder was?
Das war seine Strafe.
Das ist unsere Strafe, wir hätten sehen müssen wahrscheinlich.
Oh mein Gott, okay. Bilder aus meinem Kopf.
Du darfst weitererzählen.
Oh, ich darf weitererzählen. Also, Ja, worin besteht der Glaube bzw. das Brauchtum? Ganz wichtig ist hier, das zu unterscheiden. Ne? Also der Krampus ist kein eigenständiger religiöser Dämonenglauber, sondern Teil eines volkskundlichen Brauchs, der in den christlichen Nikolausbrauch eingebettet ist. Ne? Also ist Teil des Nikolausbrauchs. Also ist Teil des Ganzen, ist nicht eigenständig. Und der Glaube besteht aus mehreren Ebenen. Erstmal haben wir, wie ich schon erwähnt habe, diese erzieherisch-moralische Funktion. Ne? Die Kinder sollen durch Angst vor dem Krampus zum gutem Verhalten angehalten werden. Dann Nummer 2, die rituelle Ordnung der Adventszeit. Der Krampus markiert symbolisch Chaos, Sünde und Unordnung im Kontrast zur Heiligkeit des Nikolaus. Ne, weil wir, wie gesagt haben, die funktionieren nur zusammen. Mhm. Dann ist natürlich auch wichtig zu sagen, das Ganze ist auch ein sozialer Brauch. Ne? Es finden öffentliche Umzüge statt, Hausbesuche, Dorfrituale und das Ganze stärkt natürlich auch die Gemeinschaft und auch die Tradition. Und in der Praxis bedeutet das, der Krampus droht, schlägt symbolisch mit der Rute oder rasselt mit Ketten. Aber tatsächliche Gewalt gehört natürlich nicht zu dem traditionellen Kern des Brauchs, auch wenn es historisch zu Grenzüberschreitungen kam. Der Brauch ist sehr alt, da sage ich gleich noch was zu. Aber das Gewalttätige gehört natürlich nicht dazu. Und wo kommt denn der Krampus her? Die Herkunft des Krampus ist nicht eindeutig, aber in der Forschung weitgehend konsensual erklärt. Also man erklärt es sich so: Erstmal gibt es die vorchristlichen Wurzeln, wahrscheinlich. Volkskundlich wird der Krampus häufig mit vorchristlichen Winter- und Maskenbräuchen in Verbindung gebracht. Im Alpenraum existierten bereits vor der Christianisierung Winterdämonen, Fruchtbarkeits- und Schutzgeister, Maskenläufe zur Vertreibung böser Mächte in der dunklen Jahreszeit. Also es ist schon wirklich, wirklich alt. Und diese Figuren wurden im Zuge der Christianisierung nicht ausgelöscht, sondern umgedeutet. Also die Christianisierung und Einbindung in den Nikolausbrauch fand dann statt. Ab dem Hochmittelalter wurde der Krampus dem heiligen Nikolaus untergeordnet, vom eigenständigen Wintergeist zur Strafinstanz im christlichen Moralsystem quasi eingebettet. Und die Kirche tolerierte diese Figur lange ambivalent, teils geduldet als Erziehungsmittel, teils bekämpft als heidnischer Rest. Ne? Also hier so ein bisschen ambivalent. Dann gibt es noch schriftliche Belege. Und zwar gibt es bildliche Darstellungen des Krampus im späten 16. Jahrhundert, also so alt, ne? Mhm. Ist das Ganze schon irgendwo festgehalten. Aber ich habe ja schon gesagt, das Ganze hat auch vorchristliche Wurzeln wahrscheinlich. Aber so bildliche Darstellungen gibt es im 16. Jahrhundert und die heute bekannte Form des Krampusbrauchs entwickelte sich vor allem zwischen dem 17. und dem 19. Jahrhundert. Der Krampus ist also mehrere Jahrhunderte alt, aber keine unveränderte Figur aus der Antike. So, ich komme jetzt mal zur Verbreitung des Krampusbrauchtums. Mensch! So viel
Krampus.
Ja.
Sehr froh, dass wir das nicht aus der Schweiz haben. Da gäbe es noch viele Krachs und Krachs.
Ja, genau. Der Krampus ist regional klar begrenzt und gehört zum ostalpinen Kulturraum. Verbreitet ist er insbesondere in Altbayern, Österreich, Liechtenstein, Südtirol, Trentino, Slowenien, Kroatien, Ungarn, Slowakei, Tschechien und Teile Norditaliens außerhalb der Alpen. Und außerhalb dieser Region war der Krampus historisch kaum bekannt, aber seine heutige internationale Bekanntheit ist vor allem ein Produkt von Tourismus, Medien und natürlich Popkultur. Und der Krampus heute ist so eine Vermischung aus Brauchtum und Eventkultur. Heute zeigt sich der Krampus in zwei Formen. Also wir haben natürlich immer noch den traditionellen Brauch. Also wir haben die Nikolausbesuche am 5. und 6. Dezember. Wir haben den Krampus da als Begleitfigur. Wie schon gesagt, er ist dem Nikolaus untergeordnet als strafende Instanz. Es gibt natürlich klare Regeln und traditionelle Gegebenheiten, wie zum Beispiel diese Umzüge, die dann stattfinden. Die Krampusläufe werden sie genannt. Das sind große Umzüge mit oft dutzenden maskierten Personen. Ne? Und diese Maskenläufe haben auch eine symbolische Bedeutung. Also erstmal soll diese Bedrohung durch Krampus damit symbolisiert werden. Dann soll es dieses ungezügelte Chaos darstellen. Und natürlich soll das Ganze diesen Kontrast zu dieser ruhigen Autorität Nikolaus darstellen. Es kommt ja teilweise zur Vermischung mit Pärchenbräuchten. Und natürlich, das Ganze wird zunehmend eventisiert. Also zunehmend auch so ein bisschen kommerzialisiert. Aber volkskundlich wird diese Entwicklung ambivalent gesehen. Also erstmal wird Tradition erhalten, was sehr wichtig ist, aber wird dadurch auch stark verändert. Jetzt komme ich erstmal, naja, das heißt erstmal, jetzt komme ich zum Vergleich mit dem Film Krampus, auf den wir alle gewartet haben. Haha, Trommelwirbel. Mhm. Der Film Krampus greift Motive des Brauchtums auf, interpretiert sie aber allerdings, wie wir uns schon denken können, stark um. Was entspricht dem realen Brauchtum? Also, Krampus als strafende Figur für moralisches Fehlverhalten trifft zu. Ist auch im Film so, ne? Dann ist die Verbindung zur Weihnachtszeit natürlich da im Film. Das ist auch korrekt. Dann ist er auch als gehörnte, dämonenähnliche Gestalt dargestellt, was auch der Fall ist. Also beim Optischen haben sie sich so an vielen Sachen orientiert, wie ich finde. Ne? Also dieses Fellgewand, die Ketten und Glocken, dann diesen Sack oder Korb, die gehörnte Maske, auch dieses Dämonenähnliche.
Die das Hufe, trifft zu. Die haben sie noch, oder? Das ist noch ein ganz wichtiges Detail im Film gewesen, dass er so große Hufe hat.
Ja, also genau, diese Kombination mit Ziegen- oder Dämonenähnlich ist er und ist auch im Film. Ne? Das ist auch ganz wichtig. Und was mir auffällt, dass dieser Bart im Film, dieser alte Mannbart, eigentlich auch im Bereich Ziege funktioniert. Mhm. Also ist er auch, wie gesagt, im Bereich Dämonenwesen in Kombination mit Ziege, ist er auch im Brauchtum. So. Mhm. Ne? Also passt schon. Das haben sie ganz gut getroffen, wie ich finde. Was ist filmische Erfindung? Wie schon erwähnt, ist Krampus kein eigenständiger, übernatürlicher Dämon, sondern den Nikolaus untergeordnet. Ne? Also er ist nur eine Begleitfigur des Nikolaus und er hat keine tödliche Gewalt und auch keine Monsterarmeen oder Höllenwesen, die ihm irgendwie zur Seite stehen. Er kann auch keine ganzen Familien bestrafen, unabhängig vom Nikolaus. Er ist dem Nikolaus, wie gesagt, untergeordnet. Und er besitzt daher natürlich auch keine bösen Helfer, Kobolde oder Elfen, wie das Ganze im Film so dargestellt ist. Es gibt im Brauchtum keine solchen Kobolde. Also wie gesagt, er ist dem Nikolaus untergeordnet. Man kann es sich so erklären, dass diese Elfen oder Kobolde, wie sie so vorkommen im Film, von diesem Krampusläufen abgeleitet worden sind. Ne? Dass man das Ganze so interpretiert hat, dass diese Krampusläufe ja, auch so als dämonische Schergen gedeutet werden, was nicht der Fall ist. Das sind diese Krampusläufe, wo Leute sich verkleiden einfach, ne? Aber das Ganze wurde umgedeutet für den Film und da hat man halt so eine dämonische Armee draus gemacht. Aber im realen Brauchtum kommt das so nicht vor. Das heißt also, diese Kobolde, diese Dämonenarmee, die er hat, in Form von Schneemännern, auch in Form von maskierten Leuten, die auch vorkommen, also in maskierten Elfen, die dann so vorkommen. Das ist vielleicht noch eher diesen Krampusläufen nachempfunden im Film, aber die sind keine eigenständigen Elfen, die ihm dann irgendwie zur Hand gehen oder so. Also das gibt es dann im Brauchtum nicht. Und was man auch sagen muss, der Krampus hat natürlich, weil er dem Nikolaus auch untergeordnet ist, nicht diese dämonische Kraft, eine ganze Familie zu bestrafen und sie in eine kleine Schneekugel einzusperren. Deswegen, wir spoilern jetzt schon das Ende, das kommt ja noch die Auflösung, aber diese Kraft hat er natürlich nicht. Er ist kein unabhängiges Wesen und dann lässt sich natürlich das Fazit ziehen, der Krampus ist eine regional begrenzte Brauchtumsfigur mit vorchristlichen Wurzeln, wurde christlich umgedeutet, ist natürlich sehr alt, heute stark popkulturell überformt. Also der Film Krampus nutzt die realen Motive, deutet das Ganze so ein bisschen um, stellt aber keinen authentischen Volksglauben dar, weil das Ganze in bestimmten Bereichen, wie ich schon erwähnt habe, uminterpretiert wird. Aber es sind viele Anleihen vom Brauchtum mit drinnen. So gesehen ist es eine gute Mischung, sodass man auch durchaus was über den Brauchtum kennenlernen kann, über den Film. Aber er deutet noch sehr, sehr viel mehr dazu, dass es zu eben dieser dämonischen Gestalt Krampus kommen kann, der auch die Macht besitzt, Leute in Schneekugeln einzusperren und Leute umzubringen. Und er hat, wie gesagt, auch keine dämonischen Helfer so in der Form.
Jetzt genau. Habe ich eine Frage, oder beziehungsweise ja. Zwei Fragen.
Ja.
Die
ja.
Erste Frage. Hat sich ja. der Nikolaus irgendwann mal gedacht, Oh, Krampus, das ist schon ein bisschen komisch mit dem Typen, der wenn er neben mir rumsitzt, der redet nicht, der macht nur. Hat er Krampus dann irgendwann rausgeworfen, hat sich den Knecht Ruprecht geholt? Oder wie hat das funktioniert?
Wie im alten Rom.
So,
ja, genau.
Du nicht mehr. Einfach nach Hause geschickt worden und dann hat er wieder eine Stellenanzeige rausgebracht und dann hat Knecht
ja, genau. geantwortet. Ja, ich weiß nicht, das müsste auch wieder regional bedingt sein auch. Also das, den Bereich, wo Krampus halt auftaucht, habe ich ja schon genannt. Mhm. Wir kennen ja zum Beispiel Krampus nicht, aber uns ist Knecht Ruprecht ein Begriff. Ne? Ich würde sagen, das ist auch so regional unterschiedliche Überformungen, unterschiedliche Umdeutungen. Da kann ich jetzt leider nichts so genau dazu sagen, weil ich mich jetzt sehr an das Krampus-Thema reingefuchst habe. Mhm. Aber ich würde auch sagen, dass es eben regionale Unterschiede einfach gibt vom Brauchtum her und dann bestimmt auch Uminterpretationen, Umdeutungen und ähnliches. Da müssen wir nochmal genauer recherchieren, aber unsere Folge ist ja heute eine Krampus-Folge, deswegen. Aber ja, es gibt da auch regionale Unterschiede, das ist ganz wichtig zu sagen.
Können wir nächstes Jahr an Weihnachten machen.
Das machen wir nächstes Jahr an Weihnachten, genau.
Und die zweite Frage ist:
Ja.
Habt ihr bei euch zu Hause aus der Heimat auch irgendwas, was in die Richtung von diesem Krampuslauf geht? Ob es da was ein Äquivalent dazu gibt oder ob ihr das auch kennt, dass Leute dann mit so Dämonenmasken oder irgendwelchen Sachen, irgendwelche traditionellen
Dinge tun. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, aber das ist in Spanien war halt Dämoni, das war aber immer vor Ostern sogar noch. Also gab gar nichts zur Weihnachtszeit. Da haben die halt extra so ein anderes Ding.
Also nee, nicht halt zur Weihnachtszeit, sondern generell.
Nee, da laufen die halt auch mit so Dämonenmasken rum. Das war da halt jedes Jahr auch, wird groß gefeiert auf Mallorca. Mhm. Also ich glaube nicht ganz Spanien, aber auf Mallorca ist das relativ groß. Und das ist auch mal ganz geil. Es ist wahrscheinlich der gleiche Grund dahinter. Um dann die bösen Dämonen zu verscheuchen, müssen die dann alle kommen. Und dann haben wir halt ihre Feuer vor den Häusern, ne, um das da irgendwie zu drücken. Eigentlich wird auch nur gesoffen und gegrillt, ne, wie es halt dann auch wann ist. Das wird dann auch einfach dafür genutzt.
Irgendwann wird die Maske auch mal abgenommen, weil es die ganze Zeit nervt, sich Bier hinter die Maske kippen zu müssen.
Aber ich denke so nach über hier, ob es sowas gibt, bei mir in der Region also nicht selber.
Nee, bei mir nicht. Ich weiß aber, mein Mann hat mal bei so einem Krampus, bei so einem Umzug mitgemacht. Ne? Also er hat mal bei sowas mitgemacht. Also der kennt das auch. Okay. Aber ich, wir kennen das regional nicht. Ich kenne das tatsächlich auch nur aus Filmen und so vom Brauchtum her, von außerhalb. Aber ich persönlich hier in unserer Region trifft das nicht zu. Ja.
Weil ich bin ja im Südschwarzwald aufgewachsen. Also wirklich sehr, sehr weit unten.
Und
da gibt es ja, es gibt ja Karneval, was ja irgendwo dann auch noch Fasching bei anderen Leuten heißt und bei uns hieß es dann Fasnet, wo man dann halt eben auch mit diesen bräuchtümlichen Zunften, oder also da musstest du halt dabei sein, eben diese Straßenzüge gemacht hat, diese Fasnetsumzüge gemacht hat. Und wenn man sich diese Krampusläufe anguckt und dann habe ich gemerkt, oh, die haben teilweise ähnliche Kostüme, die man dann Häs nennt. Das sind so ganz aufwendige gemachte Sachen mit ganz großen Masken und sowas. Und ich habe gemerkt, da sind extrem viele Sachen dabei, die vielleicht sogar auch dem Krampus nachempfunden sind. Vielleicht wusste ich das nicht, weil das halt bei unserer Weihnachtskultur meiner Eltern oder meiner Familie nicht drin war. Aber es kann sein, dass ich sowas halt eben auch schon mal innerhalb des Faschings gesehen habe, weil diese ganzen Bilder mit diesen aufwendig geschnitzten Masken und diesen ganz krassen Fellkostümen und diesen Glocken und sowas, das kam mir schon sehr bekannt vor. Und da hatten die auch noch so große Peitschen, wo die dann die ganze Zeit durch die Gegend geknallt haben und so. Deswegen ist es mir irgendwie schon bekannt gewesen, aber der Krampus war mir auch recht neu, bis ich Mitte 20 war.
Ja, stimmt. Also ich habe dann auch, auch das erste Mal so in dem Dreh von ihm gehört halt einfach, ne?
Ich lass mal dich reden, Sven.
Hm?
Ich lass dich
Hast
mal
du
reden,
zugehört? Sven.
Ja, er hat nochmal mit Peitsche gesagt, da musste ich gerade wieder an das Kampf Manchu denken und da war ich raus. Dann war ich dann raus.
Ja, genau.
Wir könnten ja noch einwenden, dass ja eigentlich der Krampus nichts anderes ist als ein Domina. Er hat Ketten, er hat eine Rute dabei, er hat Masken auf, er bestraft Leute. Das ist.
Ja, genau. Oh mein Gott. Ja.
Oh, wie herrlich. Ich sehe das gerade.
Du musst jetzt an den Film denken, den wir vorher besprochen haben.
Nee, sogar an dem, den ich mit Asfa besprochen habe, weil da geht das direkt um die Domina.
Stimmt.
Da geht das direkt um die Domina.
Ja. Ja. Wir kommen ja dann aber auch relativ fix auch zur Auflösung des Ganzen. Ne? Mhm. Es werden ja alle nacheinander weggeschnetzelt irgendwie. Und der Junge versucht sich zu wehren. Er sagt, dass es ihm leid tut. Er weint sogar. Und es gibt so einen Moment, wo der Krampus diese Träne so auf dem Finger hat. Und man denkt sich jetzt ist eigentlich bei so vielen Filmen der Moment, wo der Krampus dann doch wieder umlenkt und alle rettet. Das habe ich mich auch gefragt, weil er ja auch ganz einfach rigoros die Leute einfach in diesen Schlund hineinwirft. Und da habe ich mir gedacht, wo ist der Turning Point? Macht er das jetzt? Macht er einen Rückzieher und so? Und dann sitzen sie plötzlich in so einer schönen Vision wieder alle beieinander und der Junge realisiert, oh, alle sind wieder da. Und ich, aber eigentlich sind noch alle gestorben. Aber er hat meine Reue anerkannt. Er hat. Und dann auf einmal in dem einen Geschenk ist auch so eine Glocke drin. Und alle gucken auf die Glocke und allen ist auf einmal ganz, ganz, ganz komisch. Und alle gucken sich so seltsam an. Und dann zoomt man so raus und dann sieht man, dass alle in so einer Schneekugel gefangen sind, die zwischen vielen anderen, also quasi in so einer Schneekugel sitzen und zwischen vielen anderen Schneekugeln stehen. Und ich fand dieses Ende super. Ich dachte mir, toll. Schön, dass sie dann noch den Twist gemacht haben, wo ich mir dachte, jetzt darf es nicht märchenhaft enden, da muss noch was kommen. Und ich dachte mir so, ja.
Boom, I didn't see that coming. Das Poster auf einmal Sinn.
Ja. Endlich macht es Sinn. Endlich.
Ja, genau. Darauf habe ich gewartet. Da macht dieses Poster Sinn, genau.
So, da habe ich jetzt noch eineinhalb Fun Facts. Du hast zum Beispiel in diesen Glaskugeln einmal das Psychohaus, ne?
Ah.
Das sieht, und das Originalhaus von Michael Dougherty ist auch da drin. Wahrscheinlich auch noch andere bekannte Häuser. Ich habe nur über die beiden was gefunden. Mhm. Aber wo du gerade mit der Szene anfängst, das mit der Träne, da ist ja das Ding, mir war klar, dass es kann kein normales Happy End geben, weil die lachen ihn ja komplett aus. Das fand ich halt so krass, dass die erst, wo du sagst, diesen Moment, der innehältst und denkst, okay, jetzt nimmt er das zurück, der hat seine Lektion gelernt, alles cool, bla bla, kennen wir ja schon. Dann wäre es ja wie so ein Märchen. Und dann fangen sie ihn dann einfach auszulachen, den kleinen Jungen, und schmeißen ihn an diesen Schlund da rein. Ich so, okay, ich bin gekauft, ich nehme das mit. Und dann kommt das ja mit der Glaskugel. Mhm. Aber da ist halt dieser Interpretationsraum, ist das jetzt ein Happy End? Beobachtet der die jetzt nur? Oder sind die da eingesperrt und haben hier so Groundhog Day-mäßig jeden Tag, wiederholt sich der ganze Shit einfach nochmal?
Ne? Ich glaube, die sind in der Schneekugel eingesperrt, weil du hast in der Schneekugel ja nur dieses Haus. Das ist ja nur, wenn du dann schüttelst, dann schneit es ja dann quasi oben drüber. Ich glaube, die sind da so, die sind eingesperrt. Also, der hat sich die Seelen geholt, oder?
Ich habe dazu was gelesen. Dass die dazu verdammt sind, in dieser Schneekugel dieses Weihnachten so lange zu replizieren, bis sie als richtig funktionierende Familie wieder rauskommen. Und dann ist der Fluch gebrochen.
Aber siehst du, das ist nämlich das Ding. Ich habe da auch mehrere verschiedene Prätationen durchgeballert. Und bei einer war halt nämlich auch drin, ja, du hast ja die Geschichte von der Oma, weil die ist ganz wichtig, die Figur. Die kriegt ja auch ihre Kugel. Hat aber dann irgendwie trotzdem nicht gelernt oder sich entschuldigt, dass sie nicht wieder an Weihnachten geglaubt hat zu dem Zeitpunkt. Ne? Und der Junge, der nimmt das ja zurück und glaubt dann ja wieder daran, ne? Weil er das halt gut findet. Und hat dann halt aber auch die Kugel und da sind alle wieder da. Bei der Großmutter zum Beispiel, die kommen ja nicht wieder, die Eltern. Hätte ja in der Geschichte auch so sein müssen. Mhm. Weil sie kriegt ja auch die Kugel und die bleiben ja weg, die bleiben tot, weil sie hat ihre Lektion anscheinend nicht gelernt und er jetzt schon. Und das mit der Glaskugel könnte dann so sein, dass der halt wirklich nur beobachten jetzt drauf guckt, darum auch so viele Häuser. Und wenn die jetzt noch einmal Scheiße machen, also einfach nicht das, wie man Weihnachten machen sollte, dann sind sie weg. Was widerspricht natürlich auch, dass sie alle gleich wieder geil auf ihre Geschenke sind, was natürlich auch komplett nur der Konsumgeilheit geschuldet ist. Und eigentlich müsste er jetzt schon wieder aufkommen und alle wegschnetzeln. Aber darum auch, wie Asfa auch meinte, immer so, ob die überhaupt tot sind, das weiß man halt auch nicht. Du siehst halt nie wirklich jemanden auseinandernehmen. Du siehst so eine Bisswunde oder sowas Leichtes, ne? Aber du siehst nie wirklich, dass einer tot ist, ne?
Boah, aber stell euch das mal vor, Groundhog Day, 3 Tage hintereinander, oder die hatten, das ist eine Art Groundhog Day, dass sie sozusagen 3 Tage lang Weihnachten immer wieder im Loop verbringen können.
Ja,
gibt Tante schlimmere Dorothy Loops. Freut sich.
Außer Dorothy, ja, das ist ein Problem.
Der Alkohol ist alle nach Tag 2.
Ja. Okay. Dann bin ich jetzt mal gespannt, wie euch der Film gefallen hat. Wer will denn von euch anfangen? Also war du als allererstes,
du hast ihn das erste Mal
gesehen. Ja, los, schieß los.
Also, generell fand ich den Film eigentlich ganz gut, aber wenn ich genau drauf gucke, habe ich diesem Film mehr durchgehen lassen, als ich einem anderen Film in der Art hätte durchgehen lassen. ich mochte diese Grundaufmachung. Ich mochte auch diese Idee, dass halt eben der Krampus kommt, dass dieses das ist eigentlich ja ein bisschen dieses Familienproblem erstmal gemacht wird und dass es dann so eine Art Mikrokosmos ist. Okay, du kommst quasi nur so ein paar Straßen weiter, weiter geht nicht und alles darin ist in dieser Schneekugel, in Anführungsstrichen, oder beziehungsweise nicht in Anführungsstrichen, es ist wirklich in dieser Schneekugel gefangen. Und ich fand ja auch ein bisschen, dass es am Anfang diese Weihnachtsstimmung rübergebracht hat, weil es auch ein bisschen cozy war. Drin waren sie am Kamin, sie konnten nicht raus, die Familie musste zusammenbleiben. Was ich aber komisch fand, war irgendwie die Art und Weise, wie Leute auf gewisse Situationen reagiert haben. Weil ich glaube, bei so einem Sturm hätte ich A, meine Tochter nicht rausgelassen oder ich hätte niemanden rausgelassen.
Ja.
Weil das ist gefährlich, das ist verdammt gefährlich, auch wenn er nur ein, zwei Straßen weiter ist. Und ich weiß nicht, dieses mit dem, Beth wird schon irgendwie gut gehen und wenn der Schneesturm vorbei ist, dann werden wir sie retten. Und ich denke mir nur so, nein, der Vater war vorhin draußen, der hat sich schon nach Hilfe schreien gehört. Was wird der denn glauben, was in der Zeit passiert? Entweder irgendjemand hat sie umgebracht oder irgendwas wird passiert sein oder die wird einfach erfrieren, weil offensichtlich sind die anderen Häuser ja alle offen und das ganze Eis ist dadurch gekommen. Also ich fand es nicht immer nachvollziehbar, wie Eltern auf den Verlust ihrer Kinder reagiert haben. Und da wollte ich dich mal, Susi, fragen, du ja die einzige Mutter hier von uns bist. Du hättest doch auch anders reagiert. Du wärst doch auch ausgerastet und hättest versucht, ja, Sven, ich weiß, wie du guckst, ich wollte das nur anders irgendwie verpacken.
Du meinst das einzige Elternteil.
Das einzige Elternteil, die einzige Person mit Kind. Du wärst doch auch ausgerastet, oder? Du hättest dann auch nicht so gesagt, ja, komm, wir warten doch, bis der Sturm vorbei ist, sondern nein, wir hatten alles mobilisiert, um mein Kind zu kriegen.
Ja, ich fand, dass eigentlich alle Eltern, die in dem Film sind, viel zu ruhig und viel zu gelassen darauf reagieren, dass die Kinder halt einfach weg sind. Also irgendwie gleich bei der Tochter als erstes, sie sagt, lass sie doch gehen, dann reagiert sie viel zu gelassen drauf, dass sie nicht finden. Also ich wäre ausgerastet, also ich wäre selber gegangen, also ich. Aber auch so die Kinder, die nach und nach verschwinden oder weg sind, da reagieren auch alle viel zu, ich sag mal, gefühlskalt, weil die sind dann eher darauf programmiert, sich selbst zu retten oder andere noch zu retten, als dass sie. Also da hat mir ein bisschen die emotionale Komponente also Toni gefehlt. Colette, das wirkte so ein bisschen unnatürlich einfach so.
Ja, Toni Collette war gefühlt auch irgendwie emotionaler, als Tante Dorothy gekommen ist, als bei dem Moment, wo Beth verschwunden ist, wenn ihr wisst, was ich meine.
Ja. Also das fand ich auch ein bisschen unrealistisch dann. Also diesen Schmerz hat man nicht richtig gefühlt. Also es war halt irgendwie so, ja, mein Kind ist weg und jetzt müssen wir aber gucken, dass wir hier selber noch mal überleben. So war es halt einfach, ne?
So. Ja, und ich habe mich gefragt, was ist Sterne das Learning? Ich glaube, ich würde dem Film 3 Sterne geben, weil, wie gesagt, ich weiß auch nicht, der Krampus hat einfach nur bestraft und sagt, jetzt seid ihr in der Schneekugel. Also wenn sie jetzt einfach nur also sagen wir mal, sie hätten das jetzt wirklich so durchgemacht und danach wären sie jetzt Familie zusammengekommen und hätten gesagt, okay, der Krampus hat uns jetzt alle fertig gemacht in dieser einen Nacht, dass wir jetzt Familie zusammen da rauskommen. Ich weiß nicht warum, normalerweise stehe ich auf harte nihilistische Horrorfilme, aber in dem Fall hätte ich mir gedacht, nee, ich hätte es irgendwie cool gefunden, wenn am Schluss alle überlebt hätten und das einfach nur so ein Learning für die Familie gewesen wäre. Das hätte für mich diesen Weihnachtsgeist noch rübergebracht, aber vielleicht habe ich nach was anderem gesucht. Also 3 Sterne kriegt er von mir.
Okay. Sven, oder wer will von uns beiden ist als erstes?
Boah, komm, ich kann raushauen. Also ich finde viele Sachen sehr gut an dem Film. Wie gesagt, das Handgemachte, ich finde auch das Creature-Design, das holt mich alles ab. Überwiegend auch der Humor. Für mich ist es aber halt, es hat ganz, ganz viele Horrorelemente, aber so, es könnte auch einfach eine düstere Fantasy- oder Märchengeschichte sein, weil es ist mir halt nicht brutal genug. Das Schauspiel finde ich, von Adam Scott, Toni Collette habe ich vorhin erwähnt, finde ich halt geil. Also das passt sich da gut rein. Die anderen Figuren sind ein bisschen überdrehter und darum sehe ich das auch gar nicht so wild, das mit der Tochter, weil es ist halt für mich eine Komödie. Ne? Also da ist es zu mehr eine abgedrehte Komödie, anstatt dass er sich einen ernsthaften Horror widmet. Ich finde das Ende realistisch gerade richtig gut, weil du kannst dir halt, wir haben ja gerade von dir, du kannst ja rausnehmen, wie du es sehen willst. Ich würde aber auch nicht weitergehen, fast als Asfa, höchstens einen 1/2 Stern, also 3,5, weil, ja, es ist jetzt, wie gesagt, es ist kein klassischer Horror, es ist auch nicht eine richtige, reine Komödie, es ist kein kompletter Familienfilm, Es ist so ein bisschen für mich so ein Anti-Weihnachtsmärchen. Macht komplett Spaß mit diesen Genre-Mechanismen, die er spielt. Dann ballert er ein bisschen raus, aber auch nicht richtig. Ne? Wie gesagt, es liegt kein Bein oder so ab. Es ist irgendwie so vielleicht auch gerade am Anfang mit der besten Szene. Aber das ist halt wie bei Thanksgiving. Die beste Szene kam am Anfang. Das ist halt die Konsumkritik. Und in Thanksgiving ist die noch mal ein bisschen härter gemacht. Also besser.
Ja.
Also es ist trotzdem ein schöner Weihnachtsfilm, wenn man es so nimmt. Oder sag mal, es ist ein ehrlicher Weihnachtsfilm. Mhm. Das wäre so meins. Aber gleich 3,5.
Gebe ich dem auch, ja.
Bin ich, habe mich eingependelt.
Mhm. Also, mir hat Spaß gemacht, den nochmal wieder zu gucken. Also nochmal wieder, doppelt gemoppelt. Nochmal zu schauen. Was mir gut gefallen hat, sind die Practical Effects. Dass man sich so viel Mühe gemacht hat, diese Monster zu basteln. So. Das hat Spaß gemacht, auch so, wie sie die abgeschlachtet haben. Dass der Teddy dann dieses grüne Blut da so in die Wand gespratzt hat. So. Das hat Spaß gemacht. Dann ist es eine schöne Fusion, finde ich, aus Weihnachtsfilm und Horrorfilm. Also wir haben dann quasi erstmal Kritik an der Konsumgesellschaft zu Weihnachten. Dann hat man diesen typischen Familienweihnachtsfilm mit drin, wo verschiedene Familien versuchen, miteinander klarzukommen an Weihnachten. Ne, man hat trotzdem aber auch diese festliche Stimmung irgendwie mit drin, wie ich finde. Und dann gibt es ja diesen Switch zu diesem Horrorfilm, wo man dann gar nicht so richtig weiß, was eigentlich los ist, als der Blizzard dann kommt mit den Schneemännern und so. Ist ein guter Spannungsaufbau, wie ich finde. Es hat mir Spaß gemacht. Also der Film hat viele Komponenten drin, die gut, finde ich, finde zusammen funktionieren. Ihr habt schon recht, also es ist auf der einen Seite dann dadurch eben nichts Halbes und nichts Ganzes. Das heißt, es sind viele Sachen miteinander vermischt. Er ist dann, hat dann eben aber auch keine richtige Härte, weil auch der sag mal, weihnachtliche Komödiencharakter irgendwie so da drin steckt. Aber ist ja dann trotzdem gleichzeitig ein Horrorfilm, ne? Deswegen geht dann nicht so richtig in die Härte hinein. Hat aber trotzdem, wie gesagt, viele positive Effekte, die ich schon genannt habe. Also, ja, mit dem Practical Effect zum Beispiel. Trotzdem zieht das ja durch und die Kinder werden ja trotzdem irgendwie alle Mann beiseite geschafft, ne? Also, er ist auch nicht kompromissbereit in der Form, dass da jetzt dann diese offensichtliche Sinneswandlung von Krampus stattfindet, sondern dass er den Jungen extra noch reinwirft und sie ihn auslachen. Das fand ich auch sehr schön durchgezogen. Und dadurch, dass er halt nichts Halbes und nichts Ganzes ist, weil so vieles drinsteckt, einfach ist auch diese andere Komponente, wie wir schon gesagt haben, sind die halt nicht sehr emotional, weil es eben auch eine Horrorkomödie auf der einen Seite daneben ist, hat man so zwei Sachen, die ja nicht so ganz zusammengehen an der einen Stelle, aber dann doch wieder gut irgendwie, also das heißt, es geht nicht richtig zusammen, weil die dann nicht richtig emotional sein können und es kann auch nicht richtig Härte gezeigt werden im Bereich Horror dadurch, aber wir haben trotzdem viele positive Effekte, dass wir das, wie gesagt, durchziehen mit dem, dass die Kinder halt einfach nach und nach verschwinden. Man hat schöne, viele kreative Ideen, was die Spielzeuge betrifft, eine schöne, gruselige Stimmung, was den Blizzard betrifft. Krampus haben sie auch gut gemacht, wie ich finde. Ich hatte mehr Spaß mit dem Film, als dass ich Kritikpunkte gefunden habe. War, wie gesagt, toll, die nochmal zu sehen. Hat wirklich Spaß gemacht. Ich bin auch so bei 3,5 von 5 Sternen gelandet. Vielleicht sogar ein kleiner Wink zu 4. Also gut, das ist ja jetzt nicht so ganz wert, aber er hat mir einfach viel Spaß gemacht. So, also 3,5 bis 4, so die Ecke. Hat mir einfach, das ist ein schöner Weihnachtshorrorfilm. Macht einfach Spaß, hat ein bisschen Weihnachtsstimmung mit drin. So, ja, kann man auf jeden Fall gucken. Ja, genau. Tada!
Cool. Dann
ja,
haben wir es geschafft. Wir also haben das Biest besiegt.
Für unsere jugendlichen Zuhörer, Krampus ist eigentlich ein Eiri.
Ja, was ist Krampus?
Ein Eiri. Ja, bist nicht up to date, ne, mit der Jugend heutzutage, ne?
Nee.
Frag mich nicht genau, was es heißt. Ist sowas wie Lappen, würde ich bei uns einfach sagen.
Okay.
Weil er hat ja in Wirklichkeit gar keine vernünftigen Kräfte. Das ist ja ein langweiliger Typ.
Die Folge hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht. War schön, dass wir nochmal über den Film gesprochen haben.
Ja, schön, dass ich ihn das erste Mal sehen konnte.
Ja, also ich finde es auch schön, dass wir ihn noch zu Weihnachten besprechen. Also, ja.
Ist ja für uns der passende Weihnachtsfilm.
Richtig.
Ein bisschen unser Horror, ein bisschen weihnachtlich.
Schön.
Und nächstes Mal gucken wir 3
bisschen
Haselnüsse.
Naughty, bisschen
Haselnüsse.
Nice.
Ja, genau.
Ja.
Gibt es davon auch eine Horrorversion? Kann man die gucken?
Ja, 3 Aschenbrödel.
Es gibt eine Erwachsenenversion, gibt's. Aber es gibt, glaube ich, keine Horrorversion.
Da würde ich von euch eigentlich noch gern wissen, wie ihr Weihnachten verbringt.
Also ich fahre jedes Jahr zu meiner Familie und die verbringen ein sehr schönes Weihnachten. Und das ist tatsächlich nicht wie diese ganzen klassischen Klischees mit, man streitet sich, sondern nein, Bei uns ist es ein schönes Zusammentreffen und es ist jedes Mal sehr schön, mit der Familie die Zeit zu verbringen.
Das klingt wirklich schön. Und du, Sven?
Ich werde jetzt, Real Talk, meine Mutter ist eigentlich auf Reha, ist jetzt aber vor ein paar Tagen wieder nach Hause gekommen, weil sich der Fuß entzündet hat, fährt danach aber wieder zur Reha, ist der Plan. Und ich hatte aber auch vorher schon geplant, nichts Großes dieses Jahr zu machen. Ich werde mir so wie damals in Spanien eine schöne Dose Ravioli holen. Das klingt sehr, sehr komisch, aber die waren da halt sehr teuer im Ausland. Und werde mir schön Ravioli mit Mozzarella rein und ein bisschen Schärfe, werde ich mir schön gönnen am ersten Weihnachtsfeiertag. Also ganz, ganz ruhig. Vielleicht gehe ich am zweiten irgendwo noch mit ein paar Freunden was trinken, aber sonst eigentlich ein relativ ruhiges Weihnachten dieses Jahr.
Das klingt auch gut. Das ist auf jeden Fall auch ein schönes Weihnachten. Ja.
Viele Filme, das habe ich vergessen zu sagen.
Ja.
Viele, viele Filme.
Viele Filme, das ist gut. Sehr gut. Viele
Filme. Und du, Susi?
Ja, bei mir. Wir haben natürlich das volle Programm, weil wir ein Kind haben, ne? Und ich muss sagen, dadurch, dass wir ein Kind haben, bekommt Weihnachten nochmal mehr Bedeutung irgendwie. Man macht sich mehr einen Kopf. Wie schmücke ich alles? Wie stellt man den Baum auf? So, man will für das Kind halt einfach alles schön machen. Und dadurch, dass man halt so drin ist, dass man alles schön haben möchte, packt es einen irgendwie selber nochmal. Und dadurch ist man mehr im Weihnachtsfieber einfach drin, so. Also, bei uns ist natürlich schon längst alles schön geschmückt und so. Jetzt dann am Wochenende, 19.20. stellen wir auch schon den Baum auf, der wird dann schon geschmückt. Ja, bei uns Heiligabend sieht es so aus, wir essen zusammen, also wir natürlich als Familie hier, also wir wohnen in einem Mehrgenerationenhaus, meine Eltern wohnen unten drunter, meine Schwester kommt zu Besuch mit ihrer Familie, die hat auch zwei Kinder, die auch schon etwas älter sind, also die sind jetzt so im späten Teenageralter, Anfang 20 ist die Älteste. Und es wird so aussehen, dass wir, also mein Mann und mein Sohn, wir zu dritt dann aufstehen, zusammen gemütlich frühstücken, dann essen wir zusammen gemütlich Mittag, es gibt Würstchen und Kartoffelsalat an Heiligabend, dann überlegen wir noch, ob wir ganz oldschool einfach bei uns in die Dorfkirche gehen und uns einen Gottesdienst anschauen, dann bevor es zum Kaffee trinken geht, runter zu meinen Eltern, weil da auch ein Krippenspiel ist und wir dachten, das ist vielleicht ganz schön für unseren Sohn, der jetzt 5 wird, und so ein Krippenspiel in der Kirche anzugucken, warum eigentlich nicht. Da sind wir aber noch optional, das wissen wir noch nicht, aber auf jeden Fall gehen wir dann runter zum Kaffee trinken zu meiner Mutter, da gibt es dann, jeder bringt was mit, wir haben selbstgemachte Plätzchen, wir haben Stolle, meine Eltern haben auch hier eine Menge unten, da wird unten zusammen Kaffee getrunken mit dem Kleinen, danach gibt es Bescherung oben, ich präpariere dann vorher natürlich nochmal die ganzen Geschenke unterm Baum, dass er dann die Geschenke auch alle schön sieht und alles schön, schön hergerichtet ist. Dieses Jahr steht da unglaublich, das muss ich mal sagen, ich bin sehr stolz auf meinen Sohn, auf das Thema Weltraum, Planeten. Er ist so drin in dem Thema, er guckt sich knallharte Arte-Dokumentationen an, wo andere Leute einschlafen würden. Er kennt alle Planeten, also erstmal von unserem, die wichtigsten Planeten unseres Sonnensystems, aber noch viele, viele mehr. Er kennt die Monde, die sie haben, er weiß, aus welchem Gestein sie bestehen. Und wie die teilweise entstanden sind. Und das weiß er mit 5, noch nicht mal 5 Jahren. Und daher kriegt er von uns sehr viele, also so einige Bücher zum Thema Weltraum und Planeten. Er bekommt von Playmobil, gibt es so ein Space Shuttle unter anderem. Er kriegt ein zusammenbaubares Sonnensystem. Ja. Also das haben wir alles schon bestellt. Das werden wir schön einpacken. Dann kommt es unter den Baum. Ersten Weihnachtsfeiertag. Also meine Schwester kommt dann so gegen Abend, dann an Heiligabend, sodass wir dann zusammen auch dann den Abend verbringen schön. Ersten Weihnachtsfeiertag sind wir dann auch mit der Familie hier zusammen feiern. Da gibt es dann Ente zu essen, lecker. Mit Rotkohl und Klößen, so wie man schließlich gehört. Wir feiern dann unten mit bei meinen Eltern und dann kommt noch mein Bruder und Familie zu Besuch. Aber es ist auf jeden Fall auch ein schönes Miteinander. Also ist auch nicht so das Familiengezanke, sondern eher ein schönes Miteinander. Und vor allem ist es ja schön, dass wir im Mehrgenerationenhaus wohnen. Das heißt, wir haben die Family auch gleich mit da. Und hier im Ort ist es noch ein bisschen verträumter. Also ich wohne in einem kleinen Dorf. Jeder kennt jeden und es ist irgendwie alles schön geschmückt und es ist halt alles so klein und cozy und das mag ich total. So, das ist unser Weihnachten. Tada!
Kommt bei euch das Christkind oder der Weihnachtsmann?
Gemischt. Also der Weihnachtsmann kommt hier und meine Schwester, die kommt ja auch aus dem südlichen Teil Deutschlands, die bringt das quasi den Christkindbrauch so mit. Also es ist irgendwie alles zusammen.
Im Auto.
Macht das nicht, bringt den doch nicht bei, dass der Christkind und das der Weihnachtsmann Geschenke bringt. Ja, ja. Nein, Spaß. Das ist natürlich total großartig.
Ja. Ich hatte das. So sieht es bei uns aus, weil Weihnachten, Heiligabend über die Weihnachtsfeiertage. Und ja, wir hoffen, dass ihr auch ein schönes Weihnachtsfest haben werdet. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Ja, wir wünschen euch, wie gesagt, das Beste und wir hoffen, dass wir uns alle Mann gesund und munter im neuen Jahr wieder hören. Und wenn euch unsere Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify. Das hilft uns wirklich enorm weiter, denn so können noch mehr Menschen unseren Podcast entdecken und wir haben die Möglichkeit, weiter zu wachsen. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Und dann würde ich mal sagen, tschüss und wir hören uns dann alle gesund und munter im neuen Jahr.
Naughty ob nice, lasst ein Like da, kein Scheiß.
Genau, wow. Wuhu. Hat er noch einen rausgehauen zum Schluss? Ja. Gut gemacht. Okay. Ja, dann würde ich sagen, reingehauen.
Bis nächstes Jahr.
Tschüss.
Bis nächstes Jahr.